Alpeski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Ein letztes Mal in diesem Winter sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alpeski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und auch diesmal wieder dabei der Tobias Ruf von Chiemgau 24 in Rosenheim. Hallo Tobias.
Hallo Lukas, hallo an alle da draußen. Haben wir es wieder geschafft?
Wahnsinn. So schnell kann es gehen. Von Oktober bis März. Vincent Griechmeier sagt, die Saison ist viel zu kurz. Klar, er ist ja auch Mr. März. Wir haben da ein bisschen andere Gefühle und auch ein paar im Fahrerfeld sagen das. Aber hey, also wir schauen noch einmal zurück. Einerseits auf kurz auf dieses Weltcup-Finale in Kvitfjell und in Hafjell. Die letzten Entscheidungen. Und danach gibt es unsere Après-Ski-Awards, mit der wir diese Saison quasi beenden wollen. Aber Tobias, die große Geschichte von diesem Weltcup-Finale für mich und für, ich finde, die ganze Skiszene war eben dieses finale Duell zwischen Michaela Schifrin und Emma Eicher. Die Emma Eicher verpasst die große Kugel. Aber es ist so gekommen, wie ich mir das irgendwie gewünscht habe, zumindest fast. Es ist wirklich bis zum letzten Lauf in dieser Saison spannend geblieben. Also, dass wir dann tatsächlich da gesessen sind und 2 Stunden gewartet haben mit einer Michaela Schifrin außerhalb der Punkteränge, mit einer Emma Eicher 26 Hundertstel von der Zwischenführung im Riesenslalom entfernt. Die hätte eben diesen Sieg gebraucht. Also ich habe mich köstlich unterhalten gefühlt am allerletzten Renntag der Saison. Wie ist es dir gegangen? Wie hat dir das Finale gefallen?
Ja, ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet. Also ich saß jetzt nicht vor diesem Wochenende und habe gesagt, hey, wenn die Eicher den Gesamtweltcup nicht gewinnt, dann bin ich mega enttäuscht oder so. Sondern das war irgendwie so gefühlt Zugabe. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Emma den Gesamtweltcup gewinnt und erst recht nicht nach dem Speed-Wochenende. Weil, um da wirklich nochmal anzugreifen, sie ist Vierte geworden und sie ist Fünfte geworden. Vierte im Super-G, Fünfte in der Abfahrt. Das sind tolle Ergebnisse. Mhm. Aber um diesen finalen Punch zu setzen, ist es halt zu wenig. So. Und als die Schifrin dann den Slalom gewonnen hat, ich denke, da war uns eigentlich allen klar, okay, sie hat es nochmal über die Ziellinie gewackelt, gell, mit ihren 980 Punkten, die sie im Slalom geholt hat. Also das spricht für sich. Ja, und da kommt natürlich dieser erste Durchgang im Riesenslalom. Und dass Emma im Riesenslalom so weit ist, also es spricht ja wieder mal auch dieses Wochenende, wie es gelaufen ist. Auf den ersten Blick steht, Eicher verpasst Gesamtweltcup. Aber wie das wieder gelaufen ist, also zeigt, wie gut sie ist. Gell? Ist fast schon beängstigend, dieser Aufstieg. Und dass sie es schafft, die kleine Emma mit 22 Jahren, dass sie es schafft, dafür zu sorgen, dass Michaela Schifrin im Riesenslalom nach dem ersten Durchgang alle Interviews absagt, die ja sonst so locker und eloquent und Mai, mit der Schifrin kann man immer quatschen. Und dass die kleine Emma das geschafft hat, die Schifrin so weit zu bringen, und man hat gesehen, wie erleichtert die war, die Schifrin. Im Ziel erstmal, im Riesenslalom, dass es runtergebracht hat, dass in Führung gegangen ist. Und als dann, sie hat nur noch zwei Läuferinnen gebraucht, die hinter ihr waren, als Schifrin da in Führung gegangen ist, denke ich, war uns allen klar, ja, okay, jetzt hat sie es. Und dass Michaela Schifrin so erleichtert ist, ja, über diese Positionierung in dem Riesenslalom. Also Schifrin wird Elfte und ist mega happy und glücklich. Danke, Emma, das hast du geschafft und sonst keiner. Und ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet. Vor Olympia waren das 450 Punkte Rückstand.
Ja.
Da hat niemand über den Gesamtweltcup geredet, gell? Es ging nur um dieses Thema Abfahrtskugel. Als klar war, Lindsay Vonn ist raus. Wer holt Eicher die Abfahrtskugel? Da wird sie, denke ich, ein bisschen enttäuscht sein, weil der schon da lag. Also dieser Sieg in der Abfahrtswertung, der lag schon da. Aber dass sie noch mal so um den Gesamtweltcup kämpfen kann, war vor Olympia utopisch und diese Aufholjagd absolut beeindruckend. Ey, also du hast es jetzt gerade am Anfang gesagt, es ist für alle eine lange Saison. Und Emma Eicher ist 22, die ist nun noch nicht lange mit dabei. Die hat ein Rennen ist die nicht gefahren, ein einziges. Absurd. Und hat hinten raus so viel Power und auch die mentale Power, die trainiert ja diese ganzen Disziplinen nicht. Wann denn? Geht ja nicht. So. Allein wenn du Abfahrer bist, da gehen dir ja, hast du im Vergleich zu Technikern, also zu einer Schifrin, die wirklich nur Technik fährt und keine Abfahrt fährt, hast du als Abfahrer immer einen Nachteil, weil allein ja 2, 3 Tage nur durch dieses Training immer wieder draufgehen. Abfahrtstraining. In diesen Tagen sind Techniker viel flexibler, können das alles individuell gestalten, so wie es im Endeffekt am besten passt. Das kann Emma nicht, klingt jetzt wie ein Schicksal von außen, na, das ist schon so gewollt und trägt ja auch Früchte, aber es ist in der Gesamtkonstellation ein absoluter Wahnsinn, was diese junge Dame für eine Saison gefahren ist und sinnbildlich dieses Saisonfinale. Also krass. Krass, krass, krass.
Ja.
Hätte es nicht gedacht.
Michaela Schifrin hat ja der Emma Eicher wirklich Rosen gestreut am Schluss. ich fand es interessant, dass sie dann gesagt hat, quasi vor den 2 abschließenden Rennen, ja, ich habe ja jetzt sogar eigentlich gerechnet damit, dass ich hinten bin in der Gesamtwertung. Was jetzt auch, was ich als geschickte, versteckte psychologische Kriegsführung, also Kriegsführung ist wirklich too much in diesen Tagen vor allem, aber als Spielchen würde ich meinen, einstufe, was man der Michaela Schifrin gar nicht so zutrauen wird, finde ich, aber ja, also dieser Rennkalender nach Olympia, gell, der war speedlastig, das wissen wir, da waren noch deutlich mehr Speedrennen eben ausständig und ja, dementsprechend eben konnte Emma Eicher diesen Rückstand deutlich verkürzen. Ja, andererseits hat sie gesagt, hey, das ist super cool. Also Schifrin weiß auch, dass so ein Duell natürlich noch mehr Aufmerksamkeit bringt, dass sie quasi auch eine Kontrahentin braucht, um diese Geschichte noch größer auszuschmücken, finde ich. Ja, cool, dass es so gekommen ist und ich freue mich, dass ein Wolfi Mayer, der Alpin-Chef da vom DSV, dass der im Sportinformationsdienst dann endlich auch mal wirklich ganz klar gesagt hat, dass die Emma Eicher die coolste ist. Also, dass er noch nie eine Athletin in dem Alter gesehen hat, die in diesen Disziplinen in allen vorne mitfahren kann und dass es das noch nie eben hat, quasi, dass er das noch nie beobachtet hat bei irgendwem. Eben so deutliche Worte jetzt zum Saisonschluss hat mich nochmal auch irgendwie für sie selber gefreut. Ja.
Ja, das heißt was, der Wolfi Mayer hat einige Schlachten
der
geschlagen.
Der Spart, ja, okay.
Ja, der hat viel gesehen in seiner langen Karriere und also ich bin da ehrlich gesagt eher auch bei Schifrin, gell? Ich hätte mir schon gut vorstellen können, dass die Eiche in Führung liegt.
Ja, und die Super-G-Ausfälle, ja, das ist
bitter. Ja, klar. Ich meine, wenn wir jetzt auf die Ostereiersuche gehen, passend zur Jahreszeit, da finden wir schon einige Pünktchen, die da
wo
noch
hat sie es verloren, ja.
Ja, und auch diese ganzen Hundertstel-Geschichten, die sind überhaupt nicht zu ihren Gunsten ausgegangen. Genau. Also, wie viele Rennen sie wirklich ganz knapp da verliert und in dem Segment, in dem sie sich bewegt, das sind halt mal schnell 20 Punkte weg oder 40 Punkte weg. Es gibt 100 für einen Sieg, es gibt 80 für einen zweiten, es gibt 60 für einen dritten, dann 50 für einen vierten. Ab dann wird die Abstufung geringer. Also ob du 12. oder 11. wirst,
ja, genau.
Das ist nicht wurscht. Entscheidend ja. Am Ende des Tages. Aber ob du Erste, Zweite oder Dritte wirst, das macht den Unterschied. Und da hat sie das Glück nicht auf ihrer Seite gehabt. Und bei Olympia, nicht
sowieso.
Vergessen, das hätten 2 Goldmedaillen sein können.
Genau.
Ja? Ja. Auch da waren die Hundertstel nicht auf ihrer Seite, aber sowas gleicht sich im Laufe einer Karriere aus, hoffentlich. Und das Hundertstel Glück wird irgendwann auf ihrer Seite sein. Und sie hat ganz klare Ansage auch in Schifrin gemacht. Liebe Michaela, noch ein Jahr mit nur 2 Disziplinen, weil wir hatten das Thema, wir haben auch Zuschriften gekriegt, ja, die fährt doch Super-G, die Schiffrin. Weil ich immer gesagt habe, die fährt kein Super-G. So wie die Super-G gefahren ist, ist sie kein Super-G gefahren. Tut mir leid, Leute.
Mhm.
Das nehme ich in die Rechnung nur bedingt mit rein. Klar sind es am Ende auch Punkte, die...
Ja, aber acht sind es. Also sie ist 3 gefahren, 2 nicht gepunktet. So. Also dieser Ausfall in St. Moritz, das Weltcup-Finale 0 Punkte und dieser 23. Platz Val di Fassa. Ja.
8 Punkte.
Ja.
Also ist sie kein Super-G gefahren. Sorry. Und das, damit kommt sie nicht mehr durch. Damit kommt sie nicht mehr durch.
Und das müsste sie halt nächstes Jahr halt wiederholen, diese 980 Punkte aus dem Slalom.
Ja, also,
was Außergewöhnliches. Ich meine, im Riesenslalom ist die viertbeste, die Schiffrin, gell? Es sind schon 422 Punkte.
Ja,
ist
nicht ohne den Riesen wäre es nicht gegangen.
Nein. Und es ist ihr natürlich zuzutrauen, dass sie im nächsten Jahr zu einer regelmäßigen Podestläuferin im Riesen wieder wird. Ja, das keine Frage. Und dann sind es halt 600. Und
Es muss im Super-G müssen mehr als 8 Punkte kommen. Und sie hat aber schon angekündigt, dass das natürlich, wenn sie auf den Gesamt geht, dass das natürlich, dass sie sagt, da gehen wir mit rein.
Ja.
Weil wenn wir zwei Dödel das hier offensichtlich sehen, dann wird es eine Michaela Schifrin erst recht sehen.
Das geht sowieso immer und überall. Über alles,
für alles, ja. Das ist.
Ja, genau. Nein, aber es wird cool und natürlich wo kann sie eine Emma Eicher verbessern? Ja, überall. Also es ist so, diese Ausfälle minimieren, dann ist auch schon viel drin. Auch plötzlich im Riesenslalom nicht erst im März anfangen, in die Top 5 zu fahren, sondern früher. Hey, the future is bright. Ich habe Bock drauf, ja. Und
voll.
Ja, voll. Nein, es ist echt, echt cool. Und Wolfi Mayer hat auch gesagt, er hofft einfach, dass sich die Emma Eicher diese Gelassenheit durch irgendwelche Umstände von außen nicht nehmen lässt. Aber ich bin ja da wirklich guter Dinge.
Ich auch. Natürlich wird sich Emma Eicher verändern. Sie ist ein Mensch. Ja. Jeder Mensch verändert sich im Laufe der Jahre. Aber ich glaube nicht, dass wir Emma Eicher irgendwann auf den Laufstegen dieser Welt und auf den Cover der Vogue und was weiß ich.
Ja.
Das wird es, glaube ich, nicht spielen. Also da müsste sie eine 180-Grad-Wende hinlegen. Sie darf tun und lassen, was sie will. Ja, das ist ihr Leben, das ist ihre Entscheidung. Aber ich bin da ähnlich wie du sehr zuversichtlich, dass sie nicht der Lukas Broughton irgendwann wird.
Ja,
der durch natürlich ganz andere Elemente, und da denke ich, haben wir eine ganz elegante Brücke, auch zu einem der Protagonisten bei den Herren bei diesem Saisonfinale geschlagen. Also, dass sie irgendwann so ein Broughton-Typ wird. Ich weiß nicht, hast du die Doku gesehen, die im ORF lief nach
dem Saisonfinale? Nein, habe ich gar nicht gesehen noch. Nein, du schon?
Ja, ich habe es gesehen, fand ich schon sehr spannend. Auch um da mal ein bisschen genauere Einblicke zu haben, weil dem Broughton ja schon auch berechtigterweise vorgeworfen wird, dass da sehr viel Show immer mit drin ist und seine Art, Emotionen zu zeigen. Also ich habe den Broughton öfter heulen sehen in dem Winter, als ich Skirennen so gefühlt geguckt habe.
Okay,
ja, also er spielt diese Karte schon ganz, ganz bewusst. So eine wird Emma Eicher nicht werden. Aber hey, soll jeder nach seiner Fasson glücklich werden, seinen Sport ausüben, und Broughton ist glücklich wieder mit seinem Sport, mit dem er gebrochen hatte. Er ist raus aus diesen Fesseln, und ein entfesselter Broughton, haben wir gesehen, was möglich ist. Gar? Und der gewinnt dann halt die Riesenkugel und hat den Druck immer gehabt. Er hat den Druck auch bei Olympia gehabt. Er hat es immer runtergebracht. Im Slalom ist es mal nicht ausgegangen. Das ist wieder zurück zu Schiffrin. Ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen wild. Das ist, dass sie diese Dinge runterfährt im Slalom, der mit Abstand anfälligsten Disziplin, was Ausfälle angeht, und dass sie das mit einer Bärenruhe jeden Lauf, die hat jeden Slalomlauf beendet.
Tobias, es war schon wieder so gut da beim
Es war so
Weltcup-Finale.
gut.
Das war mit freiem Auge erkennbar, wie sie im Flachteil unten, da ist so mehr Dynamik dahinter als beim Rest des Feldes. Es ist irre. Wie geht das? Es ist so gut. Es ist wirklich eine Freude, ihr zuzuschauen. Und was mir jetzt, der Gedanke ist mir jetzt gekommen, weil du das gesagt hast. Es ist ein ultra-elitärer Sport, da machen wir uns nichts vor. Aber es ist schon cool, dass die schon ihren Platz haben alle, oder? Also, dass eben, ja, soll der Broughton der extrovertierte Kerl sein, der sein Ding macht. Und die Emma Eicher ist da aber auch dabei. Und ja, die fügt sich dem auch und geht halt zu jeder TV-Station und sagt dann in ihrer Art und Weise die Sachen, die sie halt so sagt. Und dann gibt's aber, genauso wie es einen Raphael Haser auf österreichischer Seite gibt, der auch sehr wenig Bock hat auf das Ganze. Und weiß nicht. Und dann hast du aber auch wieder die Schiffrin, die, der gibst eine Frage und die TV-Moderatoren, die dann quasi so kurz, vor allem während einem Rennen, dann antwortet die halt 3 Minuten und bringst sie ein bisschen in Bredouille, weil schon die anderen wieder weiterfahren. Gut, dass die Schiffrin oft so ganz am Schluss kommt, dann muss sie nicht während eines Rennens befragen. Aber es ist richtig. Schon cool, dass die alle quasi ihren Raum kriegen, oder? Also das finde ich, das kann man ja mal schauen.
Und diese verschiedenen Typen. Und der Christoffersen rennt rum und beleidigt.
Und der Rumpelstilzchen.
Und der Rumpelstilzchen. Und der von Almen, der läuft jetzt wieder mit dem Holzfällerhemd und mit der Axt durch den Wald und stellt sich 10 Halbe rein. Und und der Dominik Paris macht jetzt wieder Metal-Konzerte und was weiß ich. Also sie machen es uns schon echt auch cool und es ist gutes Entertainment, nicht nur auf der Strecke, sondern auch nebendran. Also der Sport lebt von Protagonisten und von Typen. Und da haben wir wirklich genug. Also
das ist eine gute Zeit gerade.
Es ist eine sehr gute Zeit. Es macht wirklich Spaß, das zu verfolgen.
Der zweite große Punkt von diesem Weltcup-Finale, den ich mir aufgeschrieben habe, auch ist, so drastisch formuliere ich es jetzt, dass der Odermatt dieses Riesenslalom-Kristall verliert, dem schon davor extrem unangenehm war, im Super-G diese Kugel im Zielraum zu präsentieren. Ich habe das Gefühl gehabt, der ist erschrocken gewesen drüber, wie schlecht es ihm im Super-G in Quitfield gegangen ist. Tobias, der war niedergeschlagen, finde ich. Also du hast dem schon angesehen, okay, vielleicht wenn man ihn persönlich fragt, ich habe es leider nicht geschafft, nach Norwegen, und sagt, vielleicht sagt er, nein, ich bin voller Energie, vielleicht täusche ich mich, aber der schaut schon ausgelaugt aus, hat ganz anders gewirkt als im Dezember, als im Jänner, als bei den Saison-Highlights. What do you make of it? Broughton hat dieses Riesenslalom-Kristall geholt, und Odermatt nicht.
Ich meine, wovon reden wir? Gell? Wir reden Gesamtweltcup-Sieg mit fast 600 Punkten Vorsprung.
Genau.
Aber er hat selbst die Latte so hochgelegt, dass wir jetzt am Ende Platz 1 Gesamtwert, Platz 1 Abfahrt, Platz 1 Super-G, Platz 2 Riesenslalom. Ja, das ist eine gigantische Bilanz, aber die Ansprüche, die er selbst an sich hat und die er natürlich qua den Leistungen, die er gezeigt hat, auch an uns gerichtet hat, da müssen wir am Ende von einer guten Saison sprechen, die aber echt einige Wermutstropfen dabei hat, gell? Das fängt an, er hat Kitzbühel wieder nicht geschafft. Das ist ein ganz großes Ziel. Er hat Olympia nicht gepackt. Von Almen ist ihm um die Ohren gefahren. Ja, also das muss man leider so klar bilanzieren. Der ist mit 3 Goldenen nach Hause gegangen, der Kollege. Und dann Riesenslalom. Wir haben jetzt über Schiffrin geredet, diese perfekte Saison, fast perfekte Saison im Slalom. Wann war es vor 1 oder 2 Saisons, hat Odermatt das im Riesenslalom gemacht.
Genau.
Das war sein, it's my house. Riesenslalom ist meiner. Und dann kommt jemand und kratzt in der Abfahrt an ihm, kratzt im Super-G an ihm, sei es Kitzbühel, sei es Olympia, und im Riesenslalom die Kugel nicht zu gewinnen. Hä? Das tut weh. Also es sind halt viele Nadelstiche dabei. Gell? Ganz große, wichtige Ziele hat er nicht erreicht. Und klar ist er von Oktober bis März der Beste in Summe, aber zu den großen Momenten war er dieses Jahr nicht der Beste. Definitiv nicht.
Vor allem, wenn du halt aus dem März rausgehst mit diesem Gefühl. Das ist irgendwie das, was ich ihm quasi mitgeben will. Oder ich wünsche ihm, dass er genug Leute in seinem Umfeld hat, wird er eh haben, die ihm quasi dann auch sagen, hey, schau mal, was du alles gewonnen hast. Schau darauf und blend vielleicht den März auch aus, der wirklich nicht mehr gut gelaufen ist, für deine Verhältnisse natürlich. Und schau, was du gewonnen hast. Du hast in Beaver Creek die Abfahrt gewonnen, in Gröden. Du hast in Wengen gewonnen bei deinem Heimrennen. Du hast Riesenslaloms gewonnen, 3 Stück. Ja, genau. Also, ja, das glaube ich, wünsche ich ihm. Und dass er da rausrutscht. Eben, es ist ihm jetzt das zweite Mal passiert, bei einem Saisonfinale im Riesenslalom auszuscheiden. Wir sehen das selten von ihm. Jetzt ist es eben genau da passiert, mit den größtmöglichen Konsequenzen. Ja. Aber man muss auch sagen, ich habe es gerade vor mir, Pinheiro Broughton in den letzten 5 Riesenslaloms, Zweiter, 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 Erster, Erster. Also natürlich auch wohlverdient, unfassbar
und konstant Olympiasieger. Am Schluss.
Ja, und Olympiasieger. Genau. Das war auch dazwischen. Ne? Ja. Also, ja.
Ja, super, ich glaube, also für Odermatt kann das rückblickend eine gute Saison sein, insofern als wenn du so dominant und so gut bist. Ich habe das mit einigen Skifahrern auch schon gehabt, dass wir dann gesprochen haben und ich sie gefragt habe, wenn die super, super gut waren hinten raus und gesagt haben, es passt alles, hatte ich mit Linus auch mal die Diskussion, wo setzt man denn dann an? Also normal gehst du ja in so eine Vorbereitung und sagst, okay, meine Baustellen sind X, Y, Z. Sehr gut gelaufen ist A, B, C und gezielt ansetzen muss ich an X, Y, Z. Wenn alles läuft und alles toll, alles wunderbar ist, wo setzt du denn dann an? Und das kann für Odermatt eine echte Chance sein und es ist, ich halte es für sehr gut möglich, auch Weltmeisterschaft in der Schweiz als natürlich großes Ziel in der nächsten Saison. Ich halte es für gut möglich, dass wir nächste Saison eventuell den stärksten Odermatt aller Zeiten erleben. Dass er daraus jetzt im Endeffekt die Lehren zieht und sagt, hey, ich muss noch mal draufpacken. Weil es ist ja alles nett, wir halten das ja für selbstverständlich, aber das ist es nicht.
Ja.
Und dass er jetzt sagt, okay, ich muss zulegen, ich muss draufpacken.
Das tut so weh, das zu fühlen, was ich im Super-G von Quietfeld gefühlt habe, das will ich nie wieder erleben. Ich gebe noch mal Prozent mehr in der Vorbereitung. Ne? Schauen wir uns an. Davor will ich natürlich hier verkünden, dass Atle Lee McGrath die Slalomkugel gewonnen hat. Da war ja auch die Chance. Pinheiro Broughton, finde ich, war da der größte Kontrahent. Es ist McGrath geworden und Clément Noël, glaube ich, zum 4. Mal in seiner Karriere, 2. in dieser Slalomwertung. Also Wahnsinn eigentlich. Und Laura Pirovano, die Abfahrtskugel gewonnen. Ich glaube, zu der kommen wir später noch, wenn wir über die Awards reden. Sophia Gotscher im Super-G und die anderen 2, Scheibe und Schifrin im Riesenslalom und Slalom, sind ja schon ohnehin festgestanden. Und damit, Tobias, würde ich vorschlagen, wir gehen hinein in unsere Awardshow, in unsere kleine, aber feine Zeremonie. Und wir haben uns wieder 5 Kategorien überlegt. Und die erste Kategorie, fangen wir gleich mit einem Hochkaräter an, würde ich sagen. Fangen wir an mit der Fahrt des Jahres, mit der Fahrt der Saison. Wenn du an alle Fahrten, du hast jetzt in den letzten 10 Tagen nochmal jede einzelne Fahrt vom gesamten Winter dir angeschaut. Was ist dir dabei aufgefallen im Videostudium? Mit welcher Fahrt bist du da rausgekommen als Fahrt des Jahres?
Ja, also jeder Schiffrin-Slalom, jedes Rennen mit von Almen. Also ich habe 30 Fahrten des Jahres. Die 2 machen mir auf ihre eigene Art und Weise so unfassbar viel Spaß. Ich habe es aber das Ganze jetzt mal ein bisschen anders aufgezogen, weil ich tue mich ehrlich gesagt auch immer schwer damit, mir so ein Rennen zu merken, so dass ich total herauspicke. Und es ist, klingt jetzt komisch, aber es ist der 4. Platz von Emma Eicher im Riesenslalom in Ore.
Okay.
Weil sie gezeigt hat, liebe Leute, ich kann alles. Und es hat so, also Keine Angst, wir haben so viel über Emma geredet, wir haben heute schon so viel über Emma geredet. Ich werde es jetzt kurz halten mit ihr, aber dass wir das heutzutage noch erleben, dass eine wirklich alles kann auf dem Level und das Puzzle, das fehlende Puzzlestück war eben der Riesenslalom. Ja, das hat mich sehr, sehr beeindruckt und lässt mich sehr nachhaltig. Ich gehe ja in so einer Kategorie, sage ich auch, hey, was nehme ich denn mit und was prägt so meinen Gedanken, auch wenn ich an die kommende Saison schon denke, und dann ist es halt das, dass jeder gesagt hat, ja, der Riesenslalom, den kann sie nicht. Und sie hat ja selber gesagt, ah, sie weiß es ehrlich gesagt nicht. Und dann hat man gefragt, ja, jetzt bist du Vierte, ja, warum? Ja, weiß ich nicht. Warum lief es davor nicht? Weiß ich nicht. Das ist halt einfach, ich will Skifahren. Und dass sie das jetzt auch in dieser Disziplin hinkriegt. Sau cool. Alles gesagt, viel gesagt über Emma. Sie wird uns hier noch sehr, sehr lange begleiten. Deswegen nutze ich jetzt im Endeffekt auch sie und die Fahrt des Jahres, um ein gesamtes Fazit zu ziehen. Und neben, was hätte ich hier über Kira Weidle-Winkelmann geredet? In allen normalen Staffeln, die wir bisher hatten, wäre es hier und Kira dort und Kira dies und Kira Superstar, geht ehrlich gesagt ein bisschen unter, gell? Und das ist wirklich ein Wahnsinn.
Wenn du sie erwähnst, ja, habe ich gleich eine Frage an dich. Ist das jetzt irgendwie, hat sie das sehr genervt, dass sie, es wären zwei Punkte, gell, den Platz 3 im Abfahrtsweltcup zu verpassen?
Ach so.
Ja, also sie ist der Vierte geworden. Sie ist die viertbeste Abfahrerin der Welt in dieser Saison. Wahnsinn, nicht? Und um 2 Punkte hat sie Platz 3 verpasst auf Breezy Johnson. Was ihr jetzt entgeht, ist halt so eine Glasmedaille im Prinzip, ja, für den 3. Platz. Und vielleicht noch eine Erwähnung mehr in der 17. Zeile von...
Ja, aber Platz 3 im Abfahrtsweltcup 2026, das schreibst du dir nicht auf in den Briefkopf.
Genau.
Die Medaille, die sie haben wollte, die hat sie. Die hängt zu Hause. Das ist die Olympiamedaille. Das heißt, sie hat eine WM-Medaille, die hat sie ja 2021 geholt. Sie hat die Olympiamedaille jetzt geholt. Und was für sie das einzig Wichtige ist und sein wird, ich meine, sie stand 2024 und 2025 nicht einmal auf dem Podium. Mhm. Und jetzt sind es 4 Podestplätze und eine Medaille bei Olympia.
Und ein Auftritt im Riesenslalom.
Ja, 500-Punkte-Fahrerin zum allerersten Mal in ihrer Karriere. Mhm. Die ist mega happy über den Entwicklungsschritt, den sie gegangen ist. Und das mit 30 Jahren, cool. Das ist der zweite Frühling. Und auch hier, ich habe es auch schon so oft gesagt und sie sagt es auch selber und die zwei ergänzen sich so gut. Es ist so ein Glücksfall, dass die Weidle-Winkelmann und die Eicher sich so gut verstehen und dass sie so viel voneinander lernen können. Dieses Unbeschwerte kann Weidle-Winkelmann von Eicher lernen und qua Alter, 8 Jahre Unterschied, Eicher natürlich auch viel von Weidle-Winkelmann lernen, dass die zwei sich so gut ergänzen und so eine ehrliche, innige Beziehung zueinander pflegen, ist wunderschön zu sehen. Und das spiegelt sich total in ihren Ergebnissen wieder. Also sie hatte davor 6 Podestplätze überhaupt in ihrer Karriere. Und jetzt macht sie 4 in einer Saison. Riesen-Step, Riesen-Entwicklungsschritt. Sie sagt doch, ja, man will sich auch den Riesenslalom anschauen, dass sie den öfter einfach, weil wir natürlich alle auch gesehen haben, wohin die Reise geht im Speed-Bereich in den letzten Jahren, dass der Riesenslalom einfach so eine wichtige Basis auch für Abfahrt und Super-G ist und dass sie da noch vermehrt Akzente drauf setzt. Und ja, dann jetzt, sie scheint jetzt in der Prime zu sein. Und es muss dieser erste Weltcup-Sieg her. Der muss fallen in der nächsten Saison. Und das wird das ganz große Ziel sein. Mhm. Und ich traue sie absolut zu. Wahnsinn, auch die physische Stärke, die sie hat, wie oft die unten ihre Zeiten rausfährt.
Stimmt, ist
unglaublich. Ja. Also da werde ich, das habe ich, steht jetzt schon in, ich habe so ein kleines Büchlein, da schreibe ich mir die Fragen auf für die Einkleidung im Oktober. Mhm. Die steht ganz oben. Sag, woher kommt das? Kira. Ja. War das schon immer eine Stärke? Ich habe das nicht auf dem Schirm, aber ich fand es extrem auffällig in dieser Saison. Und es spricht dafür, dass man in der Vorbereitung extrem viel richtig gemacht hat und dass es so eine Dynamik jetzt einfach annimmt. Ja, cool. Freut mich total. Lena Dürr, das finde ich echt ärgerlich. Lena ist gut reingestartet, hat im Januar dann den Faden verloren und zack, bei Olympia war sie wieder voll da. Also auf den Saisonhöhepunkt voll da gewesen. Tragisch, was sportlich tragisch, was bei Olympia passiert ist, wissen wir alle. Und das hat ihr so ein bisschen, glaube ich, auch den Stecker gezogen. Also es war hinten raus echt schlecht. Wird sie mir auch zustimmen. Und ich bin froh, dass sie auf jeden Fall weitermacht. Das hat sie schon gesagt. Weil man könnte ja auch nach so einer Saison sagen, hey, aber die Ehre war noch mal bei Olympia. Ich sehe, es reicht aktuell nicht, aber sie hat das Gefühl, es ist noch was drin im Köcher. Meine Frage an Sie wird sein, du gehst jetzt voll auf den Riesenslalom seit 2 Jahren. Bist du im Slalom besser geworden? That's the question. Und früher hatten wir ja das Thema, dass sie irgendwann gesagt hat, ich will jetzt nicht in mehreren Disziplinen mitfahren und da 18. werden, sondern ich gehe nur noch auf Slalom, was sie zwischendurch auch gemacht hat und war dann da plötzlich auf 1, 2, 3, 4. So. Bin gespannt, ob sie das so in der Konsequenz noch durchzieht. Oder sie sagt, hey, ich konzentriere mich jetzt mehr auf den Riesenslalom. Weil solange die völlig Gestörte da unterwegs ist, da kann ich im Slalom eh nichts gewinnen. Es kann ja keiner ein Rennen gewinnen im Slalom. Außer wenn Weihnachten, Ostern und Kamil Rast zusammenfallen. Und vielleicht ist das auch eine Idee. Keine Ahnung. Werden wir sehen. In Summe leider keine so gute Saison von der Lena. Ja, da sind wir bei den Herren. Deutscher Skiverband. Ja, Linus Strasser hat wirklich zu tun gehabt mit seiner Materialumstellung. Ich weiß nicht, also er ist nach wie vor fest davon überzeugt und nur er kann das Final auch bewerten. Und wir haben auch viele Ansätze und auch Sektorenzeiten gesehen, wo man merkt, hey, wenn das alles wirklich harmoniert, dann geht da was. Aber ja, diesen Anschluss nach ganz vorne hat er so ein bisschen verloren. Also er ist da nicht der Einzige und der Slalom ist volatil und sehr schnelllebig. Aber ich finde, die Tendenz war doch relativ deutlich und schon auch klar zu sehen. Es steht ein Podestplatz, ja, aber das hat es früher in Serie gegeben. Und ein Siegfahrer war Linus in dieser Saison einfach nicht, muss man leider so sagen. Und deswegen keine Katastrophensaison, keine überragende Saison. Lerneffekte sind da. Jetzt schauen wir mal, wie sich diese Materialthematik weiterentwickelt. Ob ich das nochmal direkt vor einer Olympiasaison machen würde als Linus Strasser, wage ich mal zu bezweifeln. Aber gut, ist seine Entscheidung und er muss es besser wissen als wir. Sehr erfreulich ist die Entwicklung im Riesenslalom-Team. Das ist wirklich cool, weil es war ja wirklich bislang alles nur auf den Schultern von Strasser gelegen, die letzten 2, 3 Jahre. Und da tut es wirklich gut, mal auch eine Mannschaft zu haben. Weil Linus ist ja auch ein Einzelkämpfer im Slalom. Er oder keiner. So, dieses zarte Pflänzchen, was dahinter mal aufging im Slalom, das ist weg. Das kannst du vergessen. Und deswegen ist es im Riesenslalom halt so cool. Auch hier wieder Teamdynamik. Ihr kennt mich, bin ich ein großer Freund davon. Wenn du jetzt 4 Leute hast, mit Graz, Grammel, Stockinger, Schmied, die sich da gegenseitig auch matchen und betteln können, jetzt auch in der Vorbereitung, das ist ein echtes Pfund. Und dass du immer nicht weißt, ja, wer von den 4 fährt denn jetzt vorne rein, ist für den deutschen Skiverband eine ja, absolute Luxussituation und eines der definitiv positiven Elemente dieser Saison. Speed der Herren, ja, hab nichts erwartet, ist nichts bei rumgekommen. Ja, ein 5. Platz von Simon Jocher in Livigno. Mhm. Luis Vogt wird 8. in Kitzbühel. Sind ganz kleine Ausreißer. Aber es ist natürlich alles andere als nachhaltig, gell? Und mal so ein 5. Platz, wo man denkt, boah, jetzt ist der Knoten geplatzt. Jetzt geht doch was. Nee. Mhm. Oh, ja, also ich fürchte, da müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis sich da was tut. Ich bin schon mit diesen Jungen im Hintergrund recht zuversichtlich. Ja, also Felix Rösle, Benno Brandis, auch ein Luis Vogt. Mal schauen, wie da die Entwicklung geht. Das kann sich in ein paar Jahren schon auch wieder drehen. Aber ja, ich glaube, da müssen wir uns noch ein paar Jahre, müssen wir uns da noch echt in Geduld üben, weil jetzt ist der Generationenwechsel definitiv abgeschlossen. Also mit den Rücktritten jetzt von Romit Baumann und Andreas Sander,
genau,
der jetzt, wann war es? Vorgestern, glaube ich. Heute ist Freitag, der vor 2 Tagen auch verkündet hat, dass jetzt wirklich die Karriere beendet ist. Der seit 2 Jahren kein Rennen mehr bestritten hat. Diese schwere Erkrankung hat man hier natürlich auch thematisiert. Und der jetzt auch sagt, hey, ich komme im Alltag wieder einigermaßen klar, was das Allerwichtigste ist. So, weil es gibt ein Leben nach dem, nach der Profikarriere. Aber dass das auch mit 36 dann irgendwann, wenn der Körper nicht mehr kann, dann kann er nicht. Und jetzt ist der Generationenwechsel durch. 2024 Dresen und Ferstl und 2026 Baumann und Sander. Und jetzt muss man wirklich neu starten. Alles wirklich auf links drehen und neu starten. Bin sehr gespannt. Erwarte mir die nächsten 1, 2, 3 Jahre, aber ehrlich gesagt nichts. Also, in Summe, Fazit, super Saison für den deutschen Skiverband. Ski Deutschland lebt wieder, dank einer, ganz insbesondere einer. Und die in diesem Sog natürlich auch mitgehen, aber wieder ein paar Leute, die Spaß machen. Und ich merke das Interesse. Deutschland hat wieder Bock auf Skifahren. So ist der deutsche Zuschauer halt, gell? Wenn man keinen Protagonisten hat, dann ist wurscht, so gefühlt. Und dann, jetzt sind wir plötzlich alle wieder Skifahrer.
Skifans. Ja, ist ja ein bisschen verständlich in der heutigen Zeit. Gibt so viele Konkurrenzveranstaltungen auch. Und jetzt ist halt weniger Biathlon und mehr Ski-Alpin. Also mir taugt es. Ja. Ja, ist super. Ja, herrlich. Cool. Hoffentlich geht das so weiter, wirklich. Also ja, würde mich sehr freuen. Ich bin ja auch wirklich ein Fan von Emma Eicher, habe ich schon öfter gesagt da. Du hast also diese Kategorie Fahrt des Jahres jetzt zum Anlass genommen, um auch gleich ein DSV-Fazit zu ziehen. Finde ich gut. Aber jetzt kommen wir nochmal wirklich zurück zur Fahrt des Jahres. Und wenn man da, ja, okay, wenn man da so zurückschaut, okay, man kann vielleicht den Franzoni nehmen in Kitzbühel, ja, das sind dann so die Blockbuster, der Odermatt in Wengen, okay. Aber wenn man so, also ich habe ein bisschen überlegt und ich finde schon diese 2 Fahrten von der Federica Brignone bei Olympia hier eine Erwähnung wert. Dieser Super-G, es hat eine schlechte Sicht und sie ist eine Spezialistin, wenn schlechte Sicht ist, wenn's um Überwinden geht. Und die war da der Wahnsinn. Und dann gibt's diesen Riesenslalom, wo es um Hundertstel geht. Es ist unfassbar knapp. Und wer fährt aber mit fast einer Sekunde Vorsprung zu Gold? Es ist die Federica Brignone. Ausgerechnet sie, ausgerechnet mit dieser Vorgeschichte auch. Ich finde es ja, über die Vorbildwirkung kann man bei ihr auch reden, weil sie sagt sogar, also ich habe mir diese Fahrt jetzt nochmal angeschaut. 2 Tage vor dem Super-G hat sie ein Abfahrtstraining abgebrochen, weil sie so große Schmerzen hatte. Das ist schon, es ist beinhart. Dieses Business haben wir jahrelang schon besprochen hier. Über die Vorbildwirkung kann man streiten, genauso wie man das natürlich bei der Linse Von machen kann, ob das gescheit ist. Aber es ist wirklich eine inspirierende Geschichte. Und dass dann beim Riesenslalom diese zwei Zweitplatzierten, Sarah Hector und Thea Louise Stjernesund, ihr wirklich die größte Ehre erweisen und vor ihr in die Knie gehen. Diese Geste, das habe ich mir jetzt nochmal angeschaut und ich habe Gänsehaut gekriegt dabei, obwohl ich gewusst habe, was passieren wird. Es war schon ziemlich episch. Also wie sie das geschafft hat, das waren 2 wirklich herausragende Fahrten des Jahres. Aber ich muss hier eine andere küren zur Fahrt des Jahres. Aber Tobias, da musst du mir jetzt helfen, ob das überhaupt zulässig ist. Weil es ist keine ganze Fahrt des Jahres, sondern nur, wenn man die ersten 40 Sekunden wegrechnet. Die Linse Von ist in St. Moritz reingestartet ins Rennen und hat nach 40 Sekunden über 6 Zehntel Rückstand. Und im Ziel hat sie einfach mehr als eine Sekunde Vorsprung auf den Rest der Welt. Ich habe mir auch diese Fahrt nochmal angeschaut. Da hat absolut alles gepasst. Da sind davor die Läuferinnen dahingerutscht, zu Recht. Ich meine, verständlicherweise, es ist ein unfassbar steiles Gelände in St. Moritz, es sind schwere technische Kurven dabei. Der Lindsey Vonn war das alles wurscht. Im Ziel hat sie 1,16 Sekunden Vorsprung und ich fand es herrlich. Ich habe dieses Video auf YouTube von Eurosport gesehen. Martina Lechner, die Kommentatorin, sagt einfach nur, wie krank ist das denn? Das passt eigentlich perfekt zusammen. Diese Fahrt war wirklich cool. Schaut euch die vielleicht auch nochmal an auf YouTube. Es ist wirklich herausragend gewesen und ich kann mich noch erinnern, das war eben da im Dezember, das zu sehen und ich habe mir echt gedacht, das kann, also es hat gedauert, bis man checkt, was da gerade im Fernsehen passiert ist. Die ist da echt zurück und fährt aber so viel schneller und dann auch gleich, boah, wird die da jetzt alles dominieren? Am Tag danach ist dann schon nicht mehr so leicht gefallen, aber es war unfassbar und das war wirklich eine unfassbare Fahrt eben. Und zwar ab 40 Sekunden, würde ich meinen, weil davor irgendwie underwhelming und schon deutlichen Rückstand. Auch im Kommentar merkt man das, ja, okay, ja, aber ja, irgendwie schaut es von der Körpersprache gut aus. Und tschack, die hat so viel da rausgeholt. Das war überragend. Das ist meine Fahrt des Jahres für diesen Winter.
Ist genehmigt, auch wenn es nur eine halbe ist. Ja,
ja, perfekt. Super. Kommen wir, bevor wir vielleicht eine Pause machen, eine kurze, kommen wir gleich zur nächsten Kategorie. Tobias, ich hätte mir da jetzt aufgeschrieben, als nächste Kategorie küren wir den Aufsteiger oder die Aufsteigerin des Jahres. Ich überlasse dir wieder den Vortritt, wenn du dran denkst, wessen Stern ist in diesem Winter aufgegangen, wer kommt dir da in den Sinn?
Ja, also das letzte Saisondrittel Laura Pirovano, aber wenn ich es über den ganzen Winter lege, ist es ihr Landsmann Giovanni Franzoni. Und dann können wir die zwei doch im Endeffekt mal schön zusammenpacken und auch mal dieses italienische Speed-Team hier aufs Tablett legen. Das ist echt gut, gell? Also sowohl bei den Herren als auch bei den Damen ist das, also bei den Damen, wir müssen nur auf die Nationenwertung schauen. Die Nationenwertung bei den Damen gewinnt übrigens die USA. Finde ich auch sehr, sehr spannend.
Ja.
Weil wir klar natürlich die Schifrin haben, aber auch die dahinter extrem gut und konstant sind mit Johnson, mit Molzahn und so weiter. Aber wenn wir diese Nationenwertung bei den Damen jetzt mal ein bisschen auseinanderpacken, dann stehen da zwei Einsen bei Italien im Bereich Abfahrt und im Bereich Super-G bei den Frauen. In der Breite echt krass gut, gell? Also wie die sich gegenseitig da pushen und was sie alles haben und das ohne eine Brignone, die nur zu Olympia gekommen ist. Klar, davor zwei Rennen gefahren, aber de facto war sie eigentlich nur bei Olympia da und dann wieder weg war. Und dass sie das ohne die Brignone im Endeffekt so gut hinbekommen, dass sie beide Kugeln holen und dass es nicht eine Ausnahmekönnerin ist, die im Endeffekt alles rausholt, sondern dass du das Ganze auf so vielen verschiedenen Athletinnen verteilst. Hat es ja vorhin bei den Deutschen auch angesprochen, wie cool das für uns ist, dass wir vier Leute haben im Riesenslalom. Ja, wie cool ist dann im Endeffekt das, was die Italienerinnen machen? Also man muss sich ja nur auch mal die Liste anschauen, wenn man genauer reingeht in die Speedwertungen. Ja, diese grün-weiß-rote Flagge, die ist da omnipräsent. Also beide Kugeln geholt, Platz 1 bei den in der Nationenwertung. Du musst immer eine Italienerin auf dem Zettel haben. Und da steht natürlich jetzt dann gerade auch hinten raus, und die hat ja auch riesen Druck gehabt eigentlich, Pirovano, gell? Die hatte plötzlich was zu verlieren, weil plötzlich hieß es ja, oh, jetzt bist du diejenige, die hier diese Abfahrtskugel im Endeffekt verteidigen muss. Du hast was zu verlieren, liebe Laura. Kommt her, schlägt die Olympiasiegerin und gewinnt dieses Ding. Das ist eine Ansage. Gell? Und sie ist auch echt kein Youngster mehr und dass in dem Alter nochmal so der Knopf aufgeht. Cool, also Skifahren zeigt uns auch hier, du hast die 22-Jährigen, du hast die Weidle Winkelmann, die so um die 30 Jahre alt sind. Und jetzt gehe ich wieder rüber und schlage die Brücke auch zu den Herren. Da hast du dann halt wieder diesen alten Paris, der plötzlich wieder voll da ist und der endlich seine Olympiamedaille geholt hat. Du hast den jungen Franzoni, der mit all der Vorgeschichte, die wir hatten, der da plötzlich herkommt und in der Abfahrt auch zeigt, hey, ihr Schweizer habt jetzt gedacht, ja, von Almen Odermatt, ihr macht es unter euch aus. Nee, Freunde, ich bin auch noch da. Und er ist definitiv einer der Aufsteiger und einer der Gewinner dieser Saison, der unheimlichen Druck dann auch hatte in Bormio und dort auch seine Medaille gewonnen hat. Darf man alles nicht vergessen. Also die sind nicht nur, dieses italienische Speed-Team ist nicht nur sportlich extrem gut, die sind mentale Monster, was die uns alles gezeigt haben. Alles in Summe, ich bin riesig Fan dieses Teams. Italienische Speed-Mannschaft, geil, liebe ich. So,
ich muss beim Franzoni einhaken, habe nachgeschaut. In Beaver Creek zum Saisonstart ist er mit Startnummer 48 gefahren, gerade in die Punkteränge. In Gröden hat er die Startnummer 50 gehabt, ist auf Platz 8 gefahren und hatte damit die Möglichkeit, dann hat er sich gleich mit der Startnummer verbessert. Also Gröden, dieser Gröden-Effekt hat bei ihm gegriffen und hat dazu beigetragen, dass er nach vorkommt und er hat es eben dann quasi umgesetzt. Also wir haben ja auch einen Jan Zabis dran gesehen als Sieger in Gröden. Ja. Im Super-G, da sind dann nicht mehr die Top-Ergebnisse gekommen, aber Franzoni hat eben quasi, also was ich glaube ich sagen will auch, ist, dass Gröden quasi auch irgendwie Aufstiege ermöglichen kann, ja irgendwie, ja. Dadurch, dass es am Anfang der Saison ist, auch, na, herrlich. Und eben mit 50 in Gröden und jetzt ist er natürlich in der Top-Gruppe, wie du gesagt hast, Olympiamedaillengewinner und wir haben
Kitzbühel-Sieger.
Kitzbühel-Sieger. Genau, und in Wengen hat er auch gewonnen, den Super-G, also
Wahnsinn, das ist eine Aufsteigergeschichte.
Genau.
Also danke, dass du es jetzt auch nochmal gebracht hast. Das ist die wirkliche Aufsteigergeschichte. Und wenn die Kategorie so heißt, dann ist er mein Aufsteiger des Jahres. Aber wir nutzen das Ganze, unsere Kategorien ja, ihr merkt es jetzt schon, so ein bisschen als Deckmantel auch, um unsere Geschichten, was uns bewegt hat in diesen vergangenen 5,5, 6 Monaten, um da schon auch zu platzieren, was bleibt denn hängen und was hat uns bewegt und beschäftigt. Und Forza Italia, also Wahnsinn. Ja. Technische Disziplin, da muss man halt schauen. Gell? Also da fallen die Werte dann ganz anders aus. Aber wer das Saisonfinale gesehen hat, und ich sehe dich schon grinsen, und wir alle haben diese 17-jährige Juniorenweltmeisterin, die du letzte Woche schon erwähnt hattest, die Anna Trocker gesehen. Heidewitzka, Herr Kapitän. Also wenn die Entwicklung weitergeht, na servus, ey. Da kommt was. Da kommt was.
Ja, voll. Also hätte sicher jede Nation gerne in den
Rhein. Brutal.
Was mir noch aufgefallen ist, eben in dem Speed-Bereich, dass man jetzt gefühlt das dritte Jahr in Folge so einen Aufsteiger haben. Wir haben den Sarrazin erlebt, wir haben den Van Almen erlebt und jetzt den Franzoni. Und ich frage mich, ob das quasi immer weitergeht und jedes Jahr jetzt einer da aufsteigt und plötzlich in diese Elite-Kategorie reinfällt, was den Speed-Bereich bei den Männern betrifft. Taugt man sehr, ja.
Ja. Sehr, sehr guter, sehr spannender Punkt. Mhm. Und man muss natürlich auch schauen, wie nachhaltig das ist. Mhm. Also ich glaube, dass von allem nachhaltig ist, das haben wir schon gesehen. Mhm. Sarrazin natürlich auch aufgrund des Sturzes, des extremen Sturzes da in Bormio. Okay, muss man abwarten, ob das überhaupt nochmal was wird. Mhm. Das ist halt immer so. Natürlich auch die Thematik im Speed-Bereich, dass es dann schnell gehen kann, aber ja, lassen wir uns überraschen, wer in der nächsten Saison in Gröden dann, oder? Nach Gröden wissen wir es dann.
Ja, genau.
Also,
genau,
wer dann hinter Bryce Bennett Zweiter wird, der wird dann der Aufsteiger im nächsten Winter, oder?
Vielleicht, ja. Aber ich sehe das jetzt ein bisschen mit einem anderen Auge noch quasi, dass Gröden auch so Sachen ermöglichen kann einfach, ja. Initialzündung geben kann. Aufsteigerin des Jahres habe ich eine andere und ich feiere die Feste, wie sie fallen und nenne hier Julia Scheib als meine Aufsteigerin des Jahres. Ich finde auch wohlverdient, weil sie jetzt, also auch hinten raus nochmal, quasi nochmal bestätigt hat, dass sie das voll und ganz verdient auch. Also wir haben da eine Alice Robinson gehabt, irgendwie war das, das war die Erzählung zu noch quasi im alten Kalender, ja, das ist das Duell zwischen Scheib und Robinson, kann sie sich da durchsetzen, die Julia Scheib, dann kam eine Camille Ras, die plötzlich im Riesenslalom gewinnt, eine Sarah Hector ist wieder stärker geworden, ja, Julia Scheib war da ganz klar die konstanteste. Ihre Ergebnisse lesen sich beeindruckend über die gesamte Saison. Sie hat 5-mal gewonnen, 2-mal Zweite geworden. Jetzt in Hafiel ist sie Dritte geworden. 2 Ausfälle waren dabei, ja, durchaus. Aber, und das wird sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr schmerzen, dieses einzige Rennen, das sie beendet hat, aber nicht am Podest beendet hat, war eben in Cortina d'Ampezzo bei den Olympischen Spielen, wo es dann ja um ein paar Hundertstel waren sie eigentlich, um 700stel an Silber vorbei, an den 2 Silbernen. Aber ja, für mich die Aufsteigerin des Jahres in dieser Problemdisziplin, das ist schon so oft kommen in den letzten Jahren im ÖSV, im Riesenslalom läuft sie überhaupt nicht, da geht gar nichts. Wir haben da Katharina Liensberger gehabt, die auch einmal eine WM-Medaille geholt hat, aber das war nichts Nachhaltiges, sage ich jetzt mal. Das war immer ein absoluter Krampf, diese Disziplin, über Jahre, nicht nur bei den Frauen, auch bei den Männern. Und ja, Julia Scheib ist da reingestochen. Mit Ansage, muss man sagen. Sie hat das angekündigt, dass sie sich das zutraut, dass das möglich sein wird, dass sie da die Beste wird. Ja, und das ist dann am Ende auch die einzige Kugel für den ÖSV. Die ist wohlverdient, wie ich meine, und ja, freut mich sehr, auch sie ist für mich ein ganz eigener Typ, der da cool irgendwie in die Aufzählung, die wir vorher gehabt haben, reinpasst, und finde ich eine spannende Athletin, und ich bin gespannt, sie nimmt sich vor, im kommenden Jahr alle Super-Gs zu fahren. Wir haben das in der Vergangenheit erlebt, dass sehr, sehr viele Riesenslalomläuferinnen das dann mitnehmen und auch wirklich erfolgreich sind. Ich denke an Robinson, ich denke an Marta Bassino, die im Super-G-Rennen gewonnen hat. Ich denke auch an die Federica Brignone, die schon länger Allrounderin war, aber auch der ist es gelungen. Eine Valerie Grenier und alle anderen, die irgendwie man grundsätzlich mal als Riesensalon-Spezialistinnen abgespeichert hat, früher mal, die haben das geschafft. Warum sollte das die Julia Scheib nicht schaffen? Sie hat da quasi noch ein Thema, sich an den Speed zu gewöhnen. Das sagt sie auch offen so. Sie wird da einen Schwerpunkt drauf legen. Jetzt noch nach der Saison auf Super-G-Training, und sie nimmt sich das vor, jeden Super-G im kommenden Jahr zu fahren. Und ich freue mich drauf und wünsche mir für sie, dass sie auch da ja, aufstoßen kann in die Weltspitze. Das wär extrem, ja, cool.
Ein paar Euro hat sie auch verdient, die Kollegin. Ja. Steht ja, auf Platz 3 in der Preisgeldliste. Also hier geht es nur um den Weltcup.
Bei den Frauen,
somit
ja, genau, Platz 3.
341.000 Euro würde ich als Saisonprämie, also mein Chef, wenn du zuhörst, ich würde das auch mitnehmen.
Du wehrst dich nicht, okay.
Ja, Schifrin, klar, Platz 1 mit 615.000, Emma Eicher 390.000 Euro, also mit 22 Jahren haben wir schon ein paar Euro eingenommen, und Julia Scheib da eben auf Platz 3. Also auch das spricht natürlich dafür, dass da jemand eine sehr, sehr gute Saison gefahren ist, gell? Sonst kommst du nicht auf solche Summen. Also jetzt mal im Vergleich zu den Herren, Odermatt steht da auf der 1, also der Marco Odermatt, nicht traurig sein, 741.000 Euro sollten ein kleiner Trost sein.
Ich habe da dieses Bild im Kopf, wo man so die Tränen mit Geldscheinen so
ja, genau. Und da ist Broughton auf der 2 mit 360.000 und Loic Meillard 317.000. Also da hat Scheib deutlich mehr verdient als ein Loic Meillard beispielsweise. Und das, ja, sagt schon viel, oder als ein Franjo von Almen zum Beispiel. Also zeigt, was für eine gute Saison. Und alle anderen Namen, die ich jetzt aufgezählt habe, okay, Schifrin tun wir mal zur Seite, aber die anderen fahren ja super viele Disziplinen. Aber die Scheib ist ja wirklich nur, hat in dieser einen Disziplin diese Kohle verdient. Genau. Das ist schon echt eine Ansage, gell?
Ja, voll. Auch da, auch beim Preisgeld hast du, wir haben ja vorher bei der Punkteverteilung, gell, bei der Verteilungskurve von den Punkten schon drüber geredet, auch beim Preisgeld ist das so, ja, dass das natürlich relativ stark abnimmt und es ziemlich wurscht ist, ob du 12. oder 11. wirst. Rentieren tut sich's dann, wenn du eben vorne reinfährst, ja. Ganz klar. Ja, machen wir eine kurze Pause und dann melden wir uns mit der nächsten Kategorie. Und das ist, ja, wenn wir Aufsteiger haben, müssen wir auch über die Enttäuschung des Jahres sprechen. Und dazu kommen wir in Kürze. Wir sind zurück bei der Après-Ski Award Show und kommen nun ja zur unangenehmeren Seite, zur Enttäuschung des Jahres. Tobias, nenn es übertrieben, aber ich würde da doch gern den ÖSV nennen. Das kollektive Abschneiden, wenn ich ganz hart auf die Gesamtweltcups schaue. Das sind die Plätze 8 und 8, nämlich Platz 8 von Julia Scheib und Platz 8 von Vincent Kriechmeier, wo Fragezeichen sind, ob der weitermacht. Das sind die besten Ergebnisse und das ist mir persönlich zu wenig. Ja, es gibt mehr Saisonsiege und mehr SaisonsiegerInnen als noch im vergangenen Jahr, aber das ist mir ein bisschen zu wenig. Auch die Ausbeute bei den Olympischen Spielen. Es gab da eine Goldmedaille in der Teamkombination, die vom Prestige her sicher die geringste Disziplin hat. die geringste von allen Disziplinen hat. Ich würde es vielleicht sogar überspitzt als Zufallsprodukt nennen, dass da Ariane Redler und Katharina Huber jetzt Olympiasiegerinnen sind in dieser Disziplin. Es ist zum Beispiel ein eine Medaille gelungen, ausgerechnet im Slalom, wo ja sonst es schwierig war. Und dann kam da Manuel Feller und gewinnt Kitzbühel. Es war sicher ein absolutes Highlight in diesem Winter. Es gab schon einige Verletzungen, das muss man schon sagen. Magdalena Egger, die hat angesetzt zum absoluten Durchbruch, weil sie da die Einzige war, die unter einer Sekunde hinter der Schifrin war, hinter der Won war. Won und Schifrin kann man ja schon mal durcheinander bringen. Hinter der Won war in St. Moritz, die da wirklich ja Ansätze zeigt hat, dass sie sich festsetzt, wirklich in der Weltspitze, im Speed. Chuck, Saison aus. Stefan Eichberger, das ist ein Hoffnungsträger schlechthin im Speed-Bereich. Ja, da gibt es Manuel Traninger, da gibt es Felix Hacker, aber irgendwie war Stefan Eichberger da so der Erste, den man genannt hat, auch der. Saison vorbei, frühzeitig. Es gibt eine Ricarda Haser, die mir in der WM-Saison, wo die WM in Saalbach war, vergangenes Jahr, irgendwie ihr Potenzial plötzlich in drei Disziplinen gezeigt hat, dann sich bei der WM in Saalbach verletzt, dann auch wieder in diesem Winter verletzt, gut zurückgekämpft schon, aber grundsätzlich, da ist wirklich Potenzial da, dass sie in mehreren Disziplinen aufs Podest fährt, hat ja auch schon eine WM-Medaille, aber ja, auch da ausgebremst. Es gibt natürlich eine Katharina Liensberger, die ja natürlich weit entfernt ist von ihrer besten Zeit, aber wer weiß, was da möglich gewesen wäre. Sie hat immer geliefert in den letzten Jahren, auch wenn es nicht so großartig war, großartig ausgeschaut hat. Aber hey, ich hätte schon Bock gehabt auf Truppe und Liensberger im Slalom. Mit ihr im Slalom in der Teamkombi, da wäre was abgefallen an den Edelmetall. Könnte mir gut vorstellen, entweder in der Teamkombi oder im Slalom. Ich hätte das schon zutraut. Also das waren jetzt doch einige Namen, finde ich. Trotzdem insgesamt, ja, okay, eben Gold in der Teamkombi. Die Siege von Marco Schwarz, Cornelia Hütter hat gewonnen, Vincent Kriechmeier, wissen wir im März, den Felli in Kitzbühel habe ich schon erwähnt. Ich finde auch, dass, ich weiß nicht, ob du es zufällig gesehen hast auf Instagram, hat die Kathi Truppe so ein Season Recap gemacht. Sie hat zu jedem Rennen ein Foto gepostet und sie muss halt leider... Ich glaube, sie hat viermal Platz 4 posten müssen und beim ersten so, ja, knapp daneben ist auch vorbei. Beim zweiten, vierten Platz, ja, knapp daneben ist noch immer vorbei. Und dann hat sie sich so hochgeschaut. Ich finde es sehr lustig. Ja, ist nicht, aber es ist ein bisschen ein kreativer Weg, um auf die Saison zurückzublicken. Auch in der Slalomwertung ist sie dann eben Vierte geworden. Und das ist mir jetzt aufgefallen, da sind schon ein paar so knapp vorbei in der Disziplinenwertung dann da unter die Top 3 zu sein. Eben Kathi Truppe als Vierte im Slalom. Bei den Männern haben wir den Kriechmeier im Super-G. Okay, da ist der Zweite natürlich der erste Verfolger gewesen vom Odermatt. Da wäre noch irgendwie die Chance am größten gewesen. da doch tatsächlich noch eine Kugel zu holen. Aber ich finde es dann auch, ich würde das nicht, also Cheftrainer Marco Pfeiffer hat das dann auch erwähnt, ja, ist schon ein bisschen Pech, dass da die Super-Gs am Schluss dann auch abgesagt wurden, weil da hätte man Chance gehabt. Puh, ja, würde ich jetzt irgendwie in meiner Saisonanalyse nicht reinpacken als Cheftrainer. Aber okay, ja, voll, da wäre nämlich wirklich was möglich gewesen. Kriege ich mal in der Abfahrt dann Vierter gesamt, ja. Und das ist irgendwie so auch, ja, das Leistungsniveau im Riesenslalom natürlich. Stefan Brennsteiner, der hat auch Rennen gewonnen. Cool. Marco Schwarz zum ersten Mal da im Super-G-Weltcup-Rennen gewonnen. Aber Brennsteiner war irgendwie auch eine Feel-Good-Geschichte. Dann leider nicht konstant genug, um wirklich bis ganz zum Schluss dann mitzukämpfen. Aber hat mich natürlich gefreut. Aber der ist jetzt auch keine Zukunftshoffnung mehr, wissen wir auch. Ja? Also irgendwie... Vielleicht ist das super hart, den ÖSV da reinzunehmen. Der Abstand zu der Schweiz im Nationencup ist geringer geworden insgesamt. Aber trotzdem, wenn ich dann auch noch auf die Junioren-WM schaue, wo es eben kein Gold geben hat für Österreich, ja, ich habe Bauchweh, ja. Und ob das nicht sogar dieses Abschneiden bei Olympia, ob da nicht in Crans-Montana noch was viel Schlimmeres dem ÖSV-Team blüht, ja. Weil so viele Möglichkeiten sehe ich da gar nicht, ja. Aber okay. Weiß nicht. Was sagst du? Ist das zu hart oder ist das, hast du noch Gedanken zum ÖSV?
Der ÖSV hat einfach ein Problem an der Spitze.
Ja.
Das geht hier nicht um die Breite. Also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen im Nationencup sind sie auf dem zweiten Platz. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Also vor Italien. Vor Norwegen, bei den Frauen sind sie vor der Schweiz, vor Deutschland mit einer überragenden Emma Eicher, vor Schweden. Es fehlt dir eine zweite Julia Scheib bräuchtest du, die dir einfach regelmäßig die Siege einfährt. Das wäre wichtig. Und das ist, boah, es war halt mal Manuel Feller, es war ein Kriechmeier über eine gewisse Zeit. Ihr kommt halt auch aus dieser Hirscher-Ära, die ist noch nicht so lange her. Also Sportfans vergessen schnell, aber Sportfans sind auch sehr nostalgisch und melancholisch, ja. Und früher war alles
extrem
gut.
Und,
ja. Ja, und aus dieser Zeit kommt man halt so. Und wie gesagt, also in der Breite sind die weiterhin sehr, sehr gut aufgestellt. Nur es geht am Ende schon auch ums Gewinnen. Und da fehlt's. Das ist das Ding, das fehlt. Und wo soll's herkommen die nächsten Jahre? Ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Thema. Und da ist es bei uns jetzt wieder einfacher. Ja, wir haben jetzt eine, die ist 22 und die ballert da so durch. Und klar, wenn die ausfällt, haben wir ein Riesenproblem, aber wir haben sie und Österreich hat es halt nicht. Und ich glaube, da schaut man schon auch so ein bisschen mit einem kleinen neidischen Blick schon auch rüber, gell? Dass ein Gesamtweltcup da sehr weit weg ist aktuell. Also zumindest, dass mal jemand da ist, der um diese Kugel kämpft. Und die großen Nationen haben das halt in der Regel, dass du wirklich jemanden hast, der da zumindest sehr, sehr lange um eine große Kristallkugel kämpft oder sie halt holt. Und das geht in Österreich tatsächlich ab, muss man so bilanzieren.
Ja, eben, du sagst es ja, die Schweizer sowieso, die Norweger haben etliche Siegfahrer, die...
In den technischen, aber die sind halt so gut in den technischen bei den Männern, dass das
oben ausgespuckt werden. Ja,
ja, und dass diese Speed-Thematik jetzt nicht mehr so groß im Fokus steht, weil du schaffst dir in den anderen Bereichen dadurch einfach Ruhe. Und es steht und fällt halt mit diesen Siegfahrern. Und daran mangelt's.
Genau, ja. Ich meine, bei den Frauen haben sie auch die Camille Rast, die Schweizer, das ist schon super. Klar, Sophia Gottscher wird immer genannt zu Saisonbeginn, kann sie da einen Angriff starten, USA sowieso mit der Schifrin, aber eben auch, du hast es gesagt, dahinter eine Paula Molzan, wie sich die da entwickelt haben wir ja auch etliche Male gesagt, nämlich so gut entwickelt, dass sie da ist das einfach das stärkste Frauenteam stellen. Ja, und was kommt da aus Österreich? Ja? Und dann muss man sagen, Kandidatin auf Gesamtweltcup bei den Frauen sehe ich nicht.
Nee, ich auch, ich habe null. Null.
Bei den Männern soll es der Marco Schwarz sein, soll es.
Sorry, ich Lukas.
Ich habe sogar mal Raphael Haser gehört, aber das ist ja.
Also, so weit sorry, weg. Lukas, du wirst auch in der nächsten Saison, wirst du hier im Oktober wieder mit dem Marco Schwarz Rucksack hier gegenüber sitzen. Ja, klar, aber Marco Schwarz war ein Siegfahrer. Ja. Aber diese Entscheidung und diese Idee, auf den Gesamtweltcup zu gehen,
ja.
Also klar geht sich das punktuell dann mal aus und ich will diese Leistungen, wie du es hast angesprochen, nicht schmälern. Aber Markus Schwarz war ein Siegfahrer im Slalom und im Riesenslalom. Und zwar von Oktober bis März. Und jetzt ist es mal punktuell ein Siegfahrer. Aber diese Entscheidung, das weiß ich nicht. Also die halte ich nach wie vor nicht für glücklich. Auch hier gilt wieder der Ausgangssatz vom Anfang der Folge. Was wir zwei Dödel hier erzählen, ja, aber wir sind auch Journalisten und wir müssen natürlich bewerten, was passiert und auch so ein bisschen einschätzen aus unserer Warte. Deswegen hört ihr uns ja auch zu, wie wir das sehen. Und ich halte diese Entscheidung von Marco Schwarz zu sagen, ich gehe jetzt da auf den Gesamtweltcup, halte ich für falsch. Punkt. Mhm.
Ja, es ist auch immer ein, und was machst jetzt? Fährst jetzt nächstes Jahr keinen Slalom mehr? Naja, das überlegen wir uns jetzt. Ja, dann bleibt es aber Thema. Dann wirst du auch nächste Woche wieder gefragt. Ja, das schauen wir mal. Jetzt ist, irgendwie ist am Schluss dann gar nichts mehr so richtig gut gegangen. Ich weiß nicht, das ist so, weil es wirkt ja so, als ob er selber nicht genau weiß, was er machen soll. Und ja, natürlich wäre es irre und dann sagt man, der hat sich damals nur verletzt, weil er so ein irres Programm gefahren ist, aber also glaubt er das jetzt selber auch? War das too much? Oder, so wie er es am Anfang gesagt hat, nein, das stimmt nicht, das war nie ein Problem, das war alles wohl überlegt. Ja, okay, aber dann ist ja kein Problem, dann kannst du ja jetzt auch wieder alles fahren, auf alles, was du Bock hast. Ja, der wird sich das schon gut überlegen und wird mit einem Plan in die nächste Saison reingehen. Ich hoffe, es ist der goldrichtige Plan und ich hoffe, er ist in mindestens drei Disziplinen Siegfahrer. Ja. Naja, bis jetzt, ja. Und dann muss ich nächstes Jahr nicht mehr am Ende der Saison von einer Enttäuschung des Jahres reden, wenn ich dann den ganzen Verband irgendwie so ein bisschen drüber stülpe. Enttäuschung des Jahres, Tobias. Wen hast du, wer kommt dir da in den Sinn? Was kommt
ja,
dir da in den
Sinn? Ja, es fällt mir schon schwer, eine 22-Jährige da zu nennen, aber qua Vorleistungen und qua dessen, wie sie, was sie uns letzte Saison gezeigt hat und wie ihre Entwicklung eigentlich auch gegangen ist, tut es mir leid, dass ich da Srinka Ljutic einfach nennen muss, obwohl sie erst 22 Jahre alt ist. Aber die Zahlen, hey, sind echt krass, gell? Also sie geht von Platz 1, sie hat die Slalomkugel gewonnen in
ja,
der
stimmt,
letzten Saison,
stimmt, ja.
Geht sie auf Platz 23 in der Slalomwertung zurück. Mhm. Also
was
wir
ist
reden
da
hier
passiert?
Von,
ja,
wir reden von der außerirdischen Schiffrin, die aber im letzten Jahr, klar, natürlich auch wegen Verletzung und so weiter, aber die hat im letzten Jahr nicht die Slalomkugel gewonnen, die hat Srinka Ljutic gewonnen. Und von Platz 1 auf Platz 23, die war Vierte im Gesamtweltcup letztes Jahr, ist 27. jetzt. Stabil ist sie im Riesenslalom geblieben. Da ist der Entwicklungsschritt im Endeffekt mehr oder weniger konstant weitergegangen. Also da ist er auch aufs Podium gefahren. Die ist auch ganz gut in die Saison reingekommen, die Srinka Ljutic. Also der Saisonstart war in Ordnung. Aber dann hat er gerade im Slalom eine Eigendynamik eingesetzt, die echt schwierig ist. Und das hat sehr, sehr viel mit den drei teuflischen Buchstaben zu tun. Und zwar dem D, dem N und dem F. Sie hat 6 Ausfälle. Im Slalom. Und das setzt dann irgendwann, geht es dann gerade auch natürlich bei jungen Athleten, aber das passiert den Alten auch.
Die Johannes Strolz-Mühle.
Naja, genau. Naja, und deswegen tut es mir echt leid, weil ich sie ja auch total mag, von der Art Ski zu fahren. Du hast sie ja, glaube ich, auch mal interviewt und gesprochen. warst noch total begeistert von ihrer Art und wie sie ist. Und hey, Kroatien ist so ein cooles Sportland mit ihren 4, 5 Millionen Einwohnern, die sie da haben. Und in jedem Sport mischen die irgendwie mit. Also die tun diese Szene auch extrem gut, die Kroaten. Und da hat man halt gedacht, hey, die Srinka Lutic ist jetzt eine gekommen, um zu bleiben. Jetzt müssen wir leider wieder von vorne anfangen. Also das ist echt heftig, gell? Also ja, das, wie gesagt, tut mir extrem leid für sie. Die war 2023, war sie schon 12. in der Slalomwertung. Ganz junges Mädchen. Und 3 Jahre später ist sie 23. von Platz 1 kommend.
Ja, echt interessant, was da passiert ist. Ja? Also mich würde es jetzt echt interessieren. Und ja, jetzt wird es schwer, das herauszufinden. Aber ja, irgendwie schon komisch. Ja? Naja. Ja, aber ja, es ist hart, gell, da auch einen Namen so rauszupicken. Aber ja, es ist einfach auch
auffällig. Ist so. Auffällig. Ich glaube, wenn man sich selber fragen würde, würde sie nicht sagen, ja, ich war eigentlich ganz zufrieden mit meiner Saison.
Genau, würde
sie sagen, nee, das war mega enttäuschend. Und wenn ihr mich zur Enttäuschung des Jahres wählt, habt ihr da alles Recht dazu.
Fair point, ja, genau. Genau. Ja. Versuchen wir wieder mehr positive Vibes reinzubringen. Wobei, jetzt sehe ich meine Auswahl.
Ja.
Oh je.
Also, meine ist auch nicht positiv eigentlich. Okay. Gell?
Wir kommen zur nächsten Kategorie. Die Kategorie lautet Moment des Jahres. Und ich lasse dir den Vortritt. Moment des Jahres, was war denn für dich? Was bleibt bei dir hängen, auch wenn du so an die Saison denkst?
Mallory Blanc gewinnt in Crans-Montana.
Okay.
Ja, diese ganze Konstellation. Also es war am 31. Januar, einen Monat nach dieser furchtbaren Silvestertragödie. Crans-Montana ist so mit dem alpinen Skisport verbunden und verwurzelt. Dort ist die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Und was dort passiert ist, ist einfach nur schrecklich. Und ich fand gut auch, wie sie es gemacht haben, wie sie die Erinnerung da im Endeffekt hochgehalten haben und wie sie dieses Event aufgezogen haben. Und da gewinnt die Mallory Blanc und die legen die Blumen ab. Und für einen kurzen Moment war wieder Freude in Crans-Montana. War schön zu sehen, was der Sport dann da auch tatsächlich leisten kann. Aber das in alles in allem, ja, ist ein Moment, der sich schon eingeprägt hat, eingebrannt hat bei mir. Genau. Nutzt man da dann doch vielleicht, ja, was machen wir mit Mallory Blanc? Sie zeigt uns schon immer wieder, welches Potenzial drinnen steckt. Konstant war es nicht. Den Schweizer Damen im Speed-Bereich ging natürlich dieser Verlust von Lara Kutberami, also der war allenthalben spürbar. Sie war diejenige, da sind wir wieder beim Thema, was wir bei Österreich vorhin hatten. Wenn du jemanden hast, der dir die Siege holt, hast du Ruhe. Und da können die sich im Hintergrund ganz entspannt entwickeln. Und eine Mallory Blanc wäre deutlich weiter, bin ich fest von überzeugt, wenn eine Lara Gutberami gefahren wäre. Und wenn eine Lara Gutberami fährt, dann hätte sie auch ihre Erfolge geholt. So hat sich doch sehr, sehr viel auf sie konzentriert. Jetzt kommt eine dritte ins Spiel, die mir hinten raus extrem gut gefallen hat. Und wir reden von einer, die uns oft gezeigt hat, dass sie zu den Besten der Welt gehört oder sogar die Beste der Welt sein kann, wenn sie endlich mal gesund bleibt. Und angenommen, die Corinne Sutter bleibt jetzt wirklich mal gesund. Lara Gutberami kommt zurück. Und wir wissen, was mit Comebacks, gerade bei den Frauen.
Ja.
Okay, ja,
spult. Die Latte liegt hoch. Ja.
Spult Woche für Woche zurück, dann wisst ihr, was Phase ist. Und eine Gutberami, die zurückkommt, eine Sutter, die gesund bleibt und eine Mallory Blanc mit dem Potenzial, dann kann sich dieses Blatt ganz, ganz schnell wieder wenden zur nächsten Saison. Und es ist dann die Heimweltmeisterschaft in Crans-Montana. Auch hier werden wir über die Thematik sprechen, die ich gerade erwähnt habe. Aber dann müssen sich die Schweizer Frauen da keine Sorgen machen. Das Ding kann natürlich auch anders laufen, gell? Wissen wir nicht, aber es ist mehr Potenzial drinnen, als es in dieser Saison an Ergebnissen abgebildet wurde. Und im Technikerteam bei den Schweizer Frauen, super. Also Kamil Rast, das ist keine. Gibt ja manchmal so, die mal ein, zwei Jahre da sind und dann irgendwie wieder so ein bisschen im Sande verlaufen. Nee, eine Kamen-Rass, die bleibt. Die ist, wenn auch Schifrin irgendwann dann mal aufhört, das ist ja gefühlt auch irgendwie so jedes Jahr möglich, dass sie aufhört, dann ist sie eine, die da sich so festgebissen hat, mit ihrer Art Ski zu fahren und die auch bei den großen Momenten, ja, Stichwort Odermatt, die Rast ist halt da, gell? Die ist dann an Tag X ist Kamil Rast voll da. Wendy Holden hat mir auch echt gut gefallen. Auch dieser letzte Schritt, also so Platz 4 mit Kati Truppe, da kann auch Wendy Holdener, da können sie mal Fotokollage gemeinsam
Ja,
erstellen.
klar.
Aber du musst erst mal so weit kommen. Und ja, deswegen finde ich, also wenn man alle Komponenten so ein bisschen mit einrechnet und jetzt gerade so hinten raus diese Neuentdeckung der Corinne Sutter nimmt, war es eine ordentliche Saison bei der Schweizer Damen. Da geht noch mehr, aber die müssen sich keine, weil du ja bei Österreich so diese Zukunftsängste ein bisschen hast. Und da kommen auch jüngere Fahrerinnen kommen da auch nach, gell? So eine
Voll,
Stefanie
voll.
Grob, den Namen müssen wir uns definitiv merken. Die wird da bald anklopfen. Nee, schaut in Summe ganz gut aus. Also, Moment des Jahres mit allem, was außersportlich ist, ist eben dieser Sieg von Mallory Blanc in Grand-Montana. Und wieder mal habe ich mein Saisonfazit schön mit verschachtelt und verpackt in
Na, pass
dieses
auf.
Thema.
Dann mache ich das jetzt auch, diesen Trick. Der Moment des Jahres für mich sind Marco Odermatts Tränen in Kitzbühel, die ihm dann auch so unangenehm waren. Aber ich fand es so gut, dass irgendwie, dass diese Emotionen auch rüberkommen. Ja. Der war so, du hast es ja vorhin angesprochen, gell, als großes Saisonziel. Natürlich ist sein Ziel, diese Abfahrt von Kitzbühel zu gewinnen. Und er hat halt echt gedacht, hey, meine Form passt, das Material passt, es ist alles angerichtet. Und dann, ich glaube, du hast das eh genau, hast du das nicht genauso gesagt? Eben, und da kommt schon wieder einer und er denkt sich auch, das war die perfekte Fahrt, das passt.
Ja,
Und der
ja,
Franzoni
ja.
war besser. Und genauso ist ihm davor mal mit dem Sarah-Söhn passiert. Und dementsprechend ist es ihm dann aus ihm rauskommen bei der Siegerehrung, dass er da eben nicht in der Mitte steht, sondern da daneben. Und dann sind ihm da Tränen gekommen und gut war es, dass dann am Abend noch diese Zeremonie war, da mit vielen Zuschauern und mit Trophäenübergabe, wo er dann nochmal wirklich sich auch freuen hat können, mitfreuen hat können. Und sogar der Franzoni hat dann gesagt, quasi damals, ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, ja, es stimmt schon, es tut mir leid, das tut mir leid für ihn, aber Franzoni hat dann auch gesagt, komm, Marco, stress dich nicht, du wirst das gewinnen, du bist der Legende von diesem. Eine Legende dieses Sports, und ich fühle mich geehrt, das Podium mit dir zu teilen. Das war irgendwie ein Wahnsinnsmoment, ja.
Schon auch witzig, gell? Wie sie,
Ja.
weil der hat so viel gewonnen, der würde man eigentlich sagen, hey,
Eben.
Bursch, du hast so viel, ja, gib uns auch mal was ab. Aber
Ja.
das hat der alpine Skisport nicht exklusiv.
Tja.
Tadej Pogacar hat jetzt Mailand-San Remo gewonnen. Die haben sich alle
War
für ihn
das knapp,
gefreut.
gell?
Ja, und die haben sich alle für ihn gefreut, weil sie auch gesagt haben, jetzt kommt er nächstes Jahr nicht mehr.
Ja,
Das war
genau. Ja,
ja,
genau.
also,
Voll,
das
ja,
hat er
das habe ich auch
abgehakt und
mitgekriegt,
deswegen, ja. Aber der Odermatt hat ein Fran-Problem, ja?
ja. Der Franjo und der Franzoni, ja.
Und der Franzose.
Und der
Also, ja,
Franzose. Wenn jetzt der
Franjo
Max
Franzose.
Franz, jetzt muss
Oh,
auch der Max Franz nächstes
jetzt haben wir
Jahr
es doch. Jetzt haben wir es doch, Lukas,
zurückkommen,
ja?
ja, genau.
Jetzt haben wir es doch, ja?
Stimmt, da beißt er sich die Zähne aus, ja.
Ja.
Na, insgesamt für die Schweizer Skimänner, ja, also klar, Odermatt zum fünften Mal in Folge Gesamtweltcup gewonnen. Die sind gesamt auf 13 Saisonsiege gekommen, die Männer. ja, ich schaue es gerade.
Bockstarker Meillard, wenn der nicht immer den
Hinten, ja.
Oktober und den November verpennen würde, was da möglich wäre. Der Meillard war so gut und so konstant, seit dem Jahreswechsel brutal, ey. Der ist so ein guter Skifahrer. Bist du narrisch, ey.
Das war sogar
aber dieser Anfang immer, meine Güte.
Das war sogar so ein Meme, gell, von dieser Meme-Seite. Und wir haben ja sogar eine Nachricht gekriegt vom Axel, der hat uns geschrieben, hey, könnt ihr mal auf diese genialen Memes von der Insta-Seite DNF Deluxe, übrigens ja, überragender Name, DNF Ganz, Deluxe auch. Ja,
ja, ja, ja. Ja.
Ich finde die genial. Ja, Axel, genau. Wir auch. Genau, da war das eben auch quasi, irgendein Meme war da eben, imagine, wenn Loic Meyer mal, oder sogar war es dieser Vergleich mit dem SpongeBob, der quasi der Loic Meyer im November, Dezember und dann der Loic Meyer im,
ach so, ja.
Im Jänner, ja, ja. Februar, im Februar, März mit vollen Muckis. Zwei unterschiedliche Gesichter, ja. Ja klar, also Franjo von Almen, der Star der Spiele, unfassbar. Ja, das sind eigentlich dann schon, gell? Oder Matt von Almen, oder haben wir da, genau, und mehr, das sind die drei Schweizer, und die teilen sich diese 13 Siege auf. Ja, Alexis Monet einmal aufs Podest gefahren, in Garmisch war das, genau. In Livigno, genau, da war er der erste Verfolger von Marco Schwarz, damit ich den dann nochmal nenne. Die bleiben das Maß der Dinge, Odermatt von Almen. Einzig da, ja, im Slalom ist ihnen nicht gelungen, ein Rennen zu gewinnen. Ja, da war der Meyer zweimal knapp dran oder ja, dreimal sogar Zweiter geworden in dieser Saison. Das ist das Einzige, was quasi fehlt. Und da ist er auch, ja, na gut, Tanguy Neef war natürlich auch mit diesem Olympiasieger, auch der ist Olympiasieger. Ja, ja, Tanguy Neef Olympiasieger. Klingt auch im Ende März noch extravagant, besonders klingt es.
Ja, 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 sagt der Olympiasieger Ariane Rädler und Katharina.
Genau, ja, ja, eben. Ja. Na, es ist herrlich, ja. Also, ja, es war natürlich eine großartige Saison für die Schweizer Skimänner. Loic Meyer dann sogar im Gesamtweltcup nur auf Platz 4, würde ich jetzt mal sagen, nur. Es ist ja das lang gehegte Ziel des Loic Meyer, dass er da einmal dem Odi gefährlich werden kann. Es sind mehr als 700 Punkte, die ihm da fehlen. Ja, er muss auch in drei Disziplinen stark sein. Er muss in dieser unfassbar umkämpften Disziplin Slalom siegen.
Er muss
im Riesenslalom den Odermatt schlagen auf direkter Strecke und er muss im Super-G, ich habe es nicht im Kopf, ich habe keine Fahrten von Loic Meyer im Super-G im Kopf, so viele wird der nicht gefahren sein, vielleicht ist er alle gefahren und ich kann mich nicht mehr erinnern, vielleicht täusche ich mich da aber nicht, also das müsste dann eben passieren alles, das sind sehr viele Konjunktive.
Es ist Platz 27 im Super-G-Ranking. Es sind 45 Punkte.
Naja, ja.
Ja. Und da fehlen ihm, Kopfrechnung, Tobias Ruf, 380 Punkte auf Odermatt.
Mhm. Ja.
Das ist schon extrem viel.
Ja, ja, also klar, das wird er selber ganz genau wissen. Aber ja, hey, ja, eben,
ja,
das wäre möglich, wenn der gut in die Saison reinstartet.
Genau, nicht erst, weil du sagst ja mit den drei Disziplinen, fang mal in Sölden an.
Ja, genau.
Also,
genau.
Das, ja. Und du fährst ja dann nur noch hinterher ab diesem Zeitpunkt. Mhm. Klar, kann natürlich auch einen Kopf frei machen und bei den Großereignissen ist er ein absoluter Champion. Also, wenn es dann heißt, ja, er will unbedingt den Gesamtweltcup gewinnen, und das ist dann natürlich schon ein bisschen eine Enttäuschung, dass es nur Platz 4 ist, weil wir alle wissen, was es ist, aber er ist Olympiasieger geworden. Und Tanguy Neef, Katharina Huber, Ariane Rädler, verzeiht es mir, aber Slalom Olympiasieger für die Schweiz zu werden, das ist eine Nummer, so. Und ja, können wir jetzt noch stundenlang reden und diskutieren. Kollege Meyer, fang im Oktober an und steigere dich im Super-G. Und im Slalom muss es mehr sein als ein sechster Platz in der Slalomwertung. Und dann ist auch ein Odermatt möglich, wenn nicht der Odermatt kommt, den ich vorhin so ein bisschen angekündigt habe, der dann noch stärker wird.
Also wir haben jetzt den Marco Odermatt, der mit Geldscheinen seine Tränen ein bisschen wegwischt, und der Loic Meyer, der wird seine Tränen mit der Olympia-Goldmedaille genau. aus den Augen wischen. Das kann genau. schmerzhaft werden, aber ich stelle es mir cool vor. Sie gehen natürlich mit durchaus achtbaren Erfolgen aus dieser Saison, mehr als das. Ja.
Genau, einen gemeinsamen Moment des Jahres hatten wir, wenn du mit der Schweiz fertig bist.
Genau,
haben wir ja gesagt, wenn wir den Moment hier nicht erwähnen würden,
The Elephant in the Room, ja.
Genau. The Elephant in the Room. Du warst in besagten Room an besagten Tag, deswegen
ja. gehört ja, diese... Ja, es ist natürlich, wenn man an diesen Winter denkt, muss man diesen Sturz von der Lindsey Vonn in Cortina erwähnen. Es war völlig irre, wie sich das aufgebaut hat. Sie geht als beste Abfahrerin der Welt in diese Olympischen Spiele. Dieser Kreuzbandriss ein paar Tage vor den Spielen. Sie sagt, sie fährt, sie macht das überragend im Training, und dann dauert es 13 Sekunden lang. Es gibt jetzt noch einen aktuellen Anlass, nämlich ein Stück in der Vanity Fair. Das hat sie natürlich, wird euch sicher auch reingespielt worden sein, wenn ihr auf Instagram seid. Ich habe mir das jetzt noch durchgelesen. Sie hat da erzählt, wie viele Nachrichten, schöne Nachrichten sie bekommen hat nach diesem Sturz, und dass sie das quasi motiviert hat und wirklich geholfen hat. Das kann ich mir gut vorstellen, weil da waren Namen dabei. Die hat einen Brief gekriegt vom Prinz William, also wirklich per Post. Wow. Nicht handgeschrieben, aber immerhin unterzeichnet von Prinz William. Ist schon ziemlich cool. Sie hat gesagt, es hat zwar Zeit gedauert, bis mich der erreicht hat, aber er hat es geschafft. Und ja, was sie sagt in dieser Geschichte, also Vanity Fair, sie daheim besucht in Park City, und sie sagt, was sie halt stört an dem Ganzen am meisten oder ärgert, ist, dass quasi nur dieser Sturz überbleibt von dieser Saison und dass niemand drüber spricht, dass sie die Nummer 1 der Welt war. Und ich weiß nicht, ich freue mich jetzt auch irgendwie, dass mich das auch nochmal dazu motiviert hat, mir diese Fahrt in St. Moritz anzuschauen, weil die war unfassbar. Und das ist unbestritten, und ich verstehe das, dass das irgendwie, ja, weil es eben so unfassbar grausam auch war, also diese Bilder waren ja so schwer auszuhalten, ja. Dass dann dort, ja, diese Stimmung, das werde ich natürlich nie vergessen, wie dann dieser ganze Zielbereich leise wird, wie es dann doch, es ist eh recht schnell gegangen. In dieser Geschichte steht schon auch, dass sie, ich habe gehofft für sie, dass sie sofort Schmerzmittel kriegt, aber angeblich scheinbar nicht so, dass sie die erst recht spät kriegt hat, eben, dass sie ja mit verdrehten Beinen da gelegen ist. Es wird recht detailliert geschildert. Ich finde, das kann man sich schon durchaus durchlesen, ist recht interessant. Und auch nochmal, wie ihr das passiert ist. Also sie spricht schon nochmal detailliert drüber, ja. Also, dass sie, die hat genau gewusst, okay, dieses Tor kommt da, und es passiert dir immer, wenn du da drüber fährst, dass du nach links außen getragen wirst. Und wann passiert es ihr nicht? Genau in diesem Rennen wird sie eben nicht nach außen getragen. Sie ist zu eng. Und dann, ja, dann ist eben auch, also, so hat sie es erzählt, dass da eben genau bei diesem Tor die Fahne, die da reingesteckt ist, eben nicht so leicht nachgeben hat, wie das sonst öfter mal passiert. Und dann, ja, die Folgen kennen wir eh alle. Und dann hat sie erzählt, dass sich eben, also die Details mit dem Abtransport, dass da Paparazzis beim Landeplatz beim Landeplatz bei der Klinik gestanden sind und sie kurz mal nicht landen haben können, ist irre. Keine Ahnung, aber ja, ich kann mich auch erinnern, wie ich dann eben in Cortina war und dann so Folgegeschichten gemacht habe dazu, und dann schaue ich halt, was es für Fotos gibt, und dann gibt es halt echt in der Agentur so Fotos, wo dieser Heli landet und wo auch schon Ärzte mit Decken abdecken, dass man die Vonn ja nicht sieht auf diesem Bett, das ist, ja. Aber ja, so funktionieren Medien, haben wir, glaube ich, eh auch damals schon besprochen. Und sie sagt, dass sich die Schmerzen in ihrem Kopf so eingebrannt haben, weil sie liegt da in der Computertomographie, die checken ihr Bein, und dann während der Untersuchung haben die Schmerzmittel aufgehört zu wirken. Und dieser Moment hat sie quasi eingebrannt, und deswegen hat sie jetzt auch, wenn sie therapiemäßig in so, ich weiß gar nicht, was es ist, in so einer Druckkammer ist, ja, jetzt ist es ein Halbwissen. Also irgendwie, dass es eben für die Reha gut ist, dass sie da quasi so ein bisschen ein Trauma hat, weil sie das an das CT an den CT-Scan erinnert, weil das da so schmerzhaft war. Das klingt schon auch grauslig. Und man hat ja auch die Röntgenbilder gesehen. Allein das Röntgenbild schaut ja wirklich grauslig aus. Ja, aber es ist schon wirklich lesenswertes Stück in der Vanity Fair. Natürlich mit so, wie man Lindsay Vonn kennt. Aber es ist schon auch interessant als Skifan, das nochmal so zu lesen, finde ich. Und ja, das ist der Moment des Jahres, das ist der Moment des Winters, was den alpinen Skirennsport betrifft. Und ja, ich will nochmal wiederholen, ja, die war die Nummer eins der Welt, die war die beste Abfahrerin. Und genau deswegen ist es dann eben so eng geworden, so spannend geworden. Auch deswegen hat Laura Pirova nur, gut, die hat die letzten drei Rennen in Folge gewonnen und in beeindruckender Manier diese Kugel geholt. Aber man hat ja dann auch von Vonn noch gesprochen während der Weltcup-Saison, weil sie eben noch Führende war. Und das sollten wir und das werden wir auch nicht vergessen, dass die ein unfassbares Comeback wirklich hingelegt hat. Und jetzt, das habe ich vorher vergessen, der Vincent Kriechmeier, über den müssen wir jetzt noch kurz reden, weil der ja tatsächlich eine Forderung gestellt hat. Wir haben ja hier gespaßt und gescherzt und über Song Contest und so geredet. Und der hat gesagt, ja, es liegt eigentlich nur an einer, also Vincent Kriechmeier wird weitermachen, das können wir sagen, weil jetzt hat er nämlich gesagt, dass er Bock hätte. Er hätte nur gern einen Konditionstrainer. Und das kann nicht passieren, der ÖSV wird das nicht zulassen, dass der Kriechmeier grundsätzlich Bock hätte, weiterzufahren, aber dann scheitert es an irgendwelchen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Können Sie sich nicht leisten auch aktuell.
Ja, genau. Der will den Konditionstrainer von der Lindsay Vonn. Mit dem hat er früher schon zusammengearbeitet und hey, also wenn man an die Kondition, an die körperliche Verfassung von der Lindsay Vonn denkt, ja, den hätte ich auch gerne in meinem Leben, glaube ich. Unfassbar. Und wenn der Vincent Kriechmeier sagt, dass genau der Kerl, der es eben am besten schafft, dass man sich nochmal um 10% mehr überwindet im Training, ich kann es mir gut vorstellen, weil Lindsay Vonn war so verdammt fit, dass sie mit gerissenem Kreuzband bei Olympia an den Start gegangen ist. Also das ist schon cool. Und ja, auch cool, dass er das so deutlich sagt und dass er dann auch sagt, hey, ich habe in den vergangenen Jahren wirklich oft mich sehr diplomatisch ausgedrückt in der Öffentlichkeit und jetzt gibt es halt einfach einmal was, das hätte ich wirklich gern und das sage ich jetzt. Gut. Und wer, wenn nicht er, cool und bin gespannt, ja, das wird es jetzt noch, es gibt Gespräche, es wird es jetzt noch weiterziehen, aber wie gesagt, ja, also wie du es gesagt hast, gut, dass das du gesagt hast. Ich glaube, der ÖSV kann sich das nicht leisten, dass das nicht zustande kommt. Ja, genau. Ja. Was auch immer da davor mal passiert ist und die werden wahrscheinlich nicht im Guten auseinandergegangen sein, aber das wird man ja wohl hoffentlich klären können, dass man da dem Kriechmeier einen persönlichen Konditionscoach zur Seite stellt. Ja. Genau. Ja, wir sind bei der letzten Kategorie angekommen,
Tobias. Ich würde doch gern mein alljährliches Henrik Christoffersen-Gedicht vortragen. Und dann machen wir den Felix des Jahres und dann machen wir die Saison zu.
Okay? Ja, perfekt.
Gut, passt. Also mein Winter mit Henrik. Eine Saison kann so nicht enden. Die Ultras Christoffersen müssen sich an euch wenden. Henrik ist immer für euch da. Sieg auch in dieses Kalenderjahr. Piste zu eisig und nicht sein Ding. Henrik ist jetzt Rekordsieger vom Schladming. Bei Olympia waren alle nervös. Christoffersen hat seine Medaille gelöst. In Norwegen wird von ihm abgeraten, so war das auch beim Braten. Er will für Österreich starten, ihr lasst ihn nicht und müsst auf Siege warten. Hätti, wari, wäri, denn lang lebe Henrik Christoffersen.
Ah, herrlich. Ich werde es nie verstehen, deine Faszination mit dem Kerl, aber ich habe eh schon gesagt, ich respektiere es und ja, es ist gut, dass es ihn gibt. Und
schön zu hören.
Hoffentlich macht er weiter, ja. Ich denke,
Felix des Jahres, mein Lieber.
Ja.
Christoffersen macht weiter. Ja. Da ist bis Olympia 2030, gehen da schon die Gedanken. Also, ist mal so ein bisschen durchgeklungen.
Gell? Also vier weitere Jahre schlechte Pisten, wie kann das nur sein?
Und vier weitere Jahre Gedichte. Das ist
perfekt. Ist
toll.
Ja.
Ist doch klasse.
Felix des Jahres, ja. Mhm. Ich habe... Pass auf, ich bin das so angegangen. Ich habe mir überlegt, was waren so die brenzligen Situationen, die gut ausgegangen sind. Und da gab es eine Situation vom Giovanni Franzoni, wo er an der Bande entlang, aber ich glaube, es war sogar nur Training und es müsste in Gran Montana gewesen sein. Das hat extrem spektakulär ausgeschaut, aber es war halt leider nur im Training. Deswegen kann man das jetzt als Felix des Jahres nicht so wirklich nennen. Und deswegen nenne ich den Adrian Smisset Seerstedt, der mit seinem Sprung über an der Seidelalm vorbei sich in der Luft verrenkt, auf einem Bein landet und Fünfter wird im Super-G und 36 Hundertstel haben ihm auf dem Odermatt gefehlt, auf dem Sieg. Das war, und wenn ich das eben jetzt so erzähle, ich glaube, Tobias, du hast noch Bilder im Kopf, oder? Von diesem Sprung, ja. Wo sind so, ja. Und das ist für mich, deswegen, das ist für mich der Felix des Jahres. Da hat er Glück gehabt und das hat er überragend gemacht. Und deswegen für mich der Felix des Jahres der Saison an den Adrian Smisset Seerstedt.
Ja, mein Felix des Jahres. 21. Dezember in Val d'Isère muss das Rennen unterbrochen werden. Warum, Lukas?
Ich weiß es. Ich weiß es.
Also, sorry, es kann in so einem Jahr in unserem Podcast für mich nur ein Felix des Jahres geben. Und das ist der Grana Padano Leib, der Aufsteller, der in Val d'Isère umfällt und für die Rennunterbrechung sorgt. Also selten so gelacht vor dem Fernseher. Ja, und ja, ganz, ganz klare Entscheidung. Also dieses Ding.
Ja. Sehr gut. Ja. Und den noch nie so viele Nachrichten auf Instagram gleich kriegt.
Ja, weil es aus der Perspektive, wir haben relativ wenig über die Aufsteller geredet. Also da erkenne ich leider keine Weiterentwicklung im alpinen
Stimmt
Skisport.
Schon, ja. Stimmt schon.
Also so gut es mit den Typen und so weiter läuft, aber in dem Bereich, ja, also Johann Eliasch, wenn mach du nicht zuhörst, mach was, Junge. Also es rettet dich nicht jedes Jahr, der Grana Padano Leib. Der hat die Bilanz hier nochmal eindeutig rausgerissen. Gell?
Genau, aber da geht was.
Da muss definitiv mehr gehen. Gell? Also in Summe eine schwache Saison, was das Thema angeht, aber mit einem absoluten Highlight.
Ja, ich möchte die Saison mit einem kleinen Rant nochmal beenden. Es gibt diese Wertung Longines Rising Stars. Und die haben gewonnen. Eduard Hallberg und Lara Kulturi.
Ja, auch gut. Ja. Haben wir gar nicht drüber geredet. Ja.
Aber bei den Männern wird die U23 genommen für die Wertung und bei den Frauen die U21. Why? Warum sage ich das? Weil natürlich die Emma Eicher bei U23 diese Trophäe oder keine Ahnung was es ist, gewonnen hat. Warum wird da unterschieden? Ich verstehe es nicht. Das ist ein winziges Detail, das mich sehr nervt. Aber ja, jetzt haben wir die zwei Namen auch noch untergebracht und das waren ja Lara Kulturi, hätte man fast mehr erwartet wahrscheinlich. Eduard Hallberg haben wir vor dieser Saison nicht gekannt, sagen wir es, wie es ist. Und jetzt kennt man den Namen, finde ich cool. Ja.
Genau. Head hat wieder die Herstellerwertung gewonnen, ich glaube zum 6. Mal in Folge inzwischen. Also
mit großem Abstand, gell?
Mit großem Abstand auch das zur Vollständigkeit. Nein, nach so einer langen Saison kann man eh nicht alles mit reinpacken, aber das ist mir jetzt gerade noch
voll, ja. Und Stöckli, Atomic, die Gesamtweltcup-Sieger, ja. Bei der Olymp glaube ich es gar nicht mehr. Ja, aber okay, so ist es. Tobias, wir haben jetzt nicht ganz sieben Monate bis Sölden ist. Was? Abgesehen davon, dass das Leben jetzt natürlich bis Sölden überhaupt keinen Sinn mehr macht.
Nein.
Was steht an? Gibt es irgendwas, worauf du dich freust im Sommer? Irgendein Highlight oder ist es einfach mal ein bisschen mehr Zeit draußen?
Ja, wie immer. Es steht jetzt nichts Außergewöhnliches an. Für mich beginnt jetzt wieder eine schöne Zeit, in der ich einfach viele Überstunden abbaue, in der ich in Urlaub fahre, in der ich nicht mehr, ich meine, ich arbeite seit Sölden im Endeffekt durch, also zwei Tage seit Sölden, in denen ich nichts gemacht habe für die Arbeit und auch immer termingebunden natürlich, jedes Wochenende gearbeitet, durchgehend, da wirklich ohne Pause. Deswegen freue ich mich jetzt einfach mal wieder ein bisschen flexibler zu sein und dann großes Highlight in jeder Saison, du weißt es. Unser Podcast, mein Podcast zur Tour de France, Inside Red Bull, Bora Hansgrohe, hört da rein. Spreche ich jeden Tag nach der Etappe mit dem Teammanager Ralf Denk. Also das ist ein wirklich einmaliges Projekt, dass du den Teamboss eines der größten Radrennställe der Welt, direkt nach der Etappe jeden Tag im Endeffekt mit ihm sprechen und hören kannst. Das ist ein wirklich cooles Projekt, das mir im Herzen liegt. Große Liebe zur Tour de France. Aha. Wird mega gut dieses Jahr, gerade dieses Team Red Bull Bora Hansgrohe mit Florian Lipowitz, mit Remco Evenepoel. Fight gegen Pogacar, gegen Vingegaard, liebe Leute, Shepherds im Juli in Frankreich, freue ich mich mega drauf. Was steht bei dir an? Zur Fußball-WM fährst du nicht, oder?
Nein, und Gott sei Dank.
Also, ja, verstehe ich. Hätte ich überhaupt aber keinen Bock drauf.
Ja, ich sehe es jetzt, zwei Kollegen von mir planen das und ein Kollege hat mir jetzt erzählt, wenn der Plan so aufgeht, wird er eine Woche in Mexiko sein und von dort einfach berichten und Geschichten sammeln aus Mexiko, ja, bevor er dann zum ÖFB-Team stößt und so. Unfassbares Abenteuer einfach auch.
Ja, das definitiv.
Wahnsinn.
Ja.
Und ja. Aber ich hätte das, also dieses Doppel Olympia und WM, das wäre unmöglich gewesen für mich in einem Jahr. Das beides geht nicht. Das ist zu kräftezehrend. Es wird ein paar kleine Highlights geben. Ich freue mich jetzt auch, mehr Zeit fürs Tennis zu haben, das wieder mehr zu verfolgen auch und zu begleiten, journalistisch. Jetzt, wo du über das Radrennfahren geredet hast, ich freue mich auf Paris-Roubaix. Ich will da an dem Tag, ich nehme mir das eigentlich vor, selber radeln zu gehen und dann aber mit einem alkoholfreien oder sogar einem alkoholischen Bier dann quasi das Finale zu schauen. Ich war letztes Jahr dort.
Urabgehen. Wird urabgehen, weil das ist das einzige Monument, das Pogacar noch fehlt.
So ist es.
Ja. Das will er gewinnen, der Bursch. Voll. Wow.
Ja. Genau, und solche Sachen. Ja, auch wieder noch mehr Zeit zu haben. Für andere Schwerpunkte auch in der Arbeit, auch das, auf das habe ich auch Bock. Und ja, Urlaub haben wir dann erst so wirklich im September geplant. Und da steht noch gar nicht so fest, was wir da machen, aber es wird keine Riesenreise, werden in der Nähe bleiben. Und ich hoffe, ich schaffe so viele Kilometer wie möglich am Rad und im Schwimmbecken dann auch mal, wenn die Saison beginnt. Darauf freue ich mich jetzt richtig. Ja. Na, es und wird herrlich. Ja,
ich werde auf den Tennisplatz zurückkehren all meine schlauen Sprüche über da passt der Kopf nicht und die Mentalität, was ich hier im Winter immer um mich werfe. Bleibt's fern vom der Tennisanlage Sportbund Rosenheim. Da werden sich wieder sportliche Dramen abspielen.
Okay, sehr gut. Herrlich. Tobias, dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ich wünsche dir schöne Vorhände und auch Rückhände. Danke. Und es war eine Freude, diese Saison mit dir zu begleiten. Macht ganz viel Spaß. Und ja.
Ja, danke an alle da draußen halt. Gell? Ich meine, wenn ihr nicht zuhören würdet und ihr meldet euch bei uns und urwitzig auch, wie viele Leute uns bei Olympia dann drauf angesprochen haben. Auch ein Moment des Jahres. Wir beide bei Olympia schauen jetzt gemeinsam ein Rennen an. Auch das war total cool und ja, vielen lieben Dank, Leute. Genau, und glaube, es schaut ganz gut aus, dass wir uns im nächsten Jahr wieder melden. Ganz entschieden ist es noch nicht. Das machen wir dann immer so Richtung September. Da kommt dann, hey, hast du Bock? Dann kommt meistens ein Jahr.
Ja, klar.
Bock. Und dann schreibt er sich wieder seine Marco-Schwarz-Geschichteln auf und
ja, sicher.
Geht's halt wieder weiter.
Ja, wir merken, dass wir tatsächlich auch in diesem Jahr wieder gewachsen sind. Es hören uns so viele wie noch nie, haben da schon wirklich treue Hörer. Das freut uns extrem. Kriegen immer wieder Feedback von euch. Das ist das, was uns dann am Ende auch wirklich motiviert, das zu machen. Es macht schon Spaß, aber es macht vor allem auch Spaß, das dann zu hören, dass das wirklich Leuten Freude bereitet. Das kann man sich mitunter gar nicht so richtig vorstellen, aber es ist tatsächlich so und das ist sehr, sehr cool. Also danke für die Treue und fürs Zuhören. Gerne auch weiterempfehlen, wenn ihr das für weiterempfehlbar hält. Würde uns natürlich freuen und helfen. Und dann wünschen wir euch allen einen schönen Sommer. So ist es.
Ja, und danke an die Gäste, die hier auch mit dabei waren. Gell?
Voll, absolut.
Gehört auch mit dazu. Immer die mich wieder da immer vertreten, gerade zur Verschanzenturnier.
Eine Freude, Zeit. Ja, genau, yes. Genau. Herrlich. Ja, macht das gut, habt eine schöne Zeit. Wir melden uns ziemlich sicher wieder, wenn es nach Sölden geht. Bis dahin ein herzliches Servus.